den, den ich kenne. Ja, das ist wichtig. Immer schön rühren, dann ist der Ton gut.
Ja, da freut sich der Tonmann. Du machst dich richtig beliebt hier heute. Weißt du? Schäufst hier jemand drum rum, die Kamera sieht nichts mehr, der Tonmann dreht durch.
Sensationell, fällt mir.
Hi und hallo bei Born to be Wine. Ich bin's mal wieder, Denise. Und diesmal wird bei uns noch mehr verkostet als sonst. Denn Sebastian Borthäuser ist mit an Bord sozusagen. Der Kölner ist ja Verkoster, er ist Sommelier, er ist Autor, er ist Journalist. Ach, das ist ein Weinwisser und er trifft hier auf Philipp Wittmann vom Weingut Wittmann aus dem rheinhessischen Westhofen. Eine spannende Begegnung, ein flirrendes Gespräch. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.
Wir fangen blutjung an.
Bitte.
Blutjung.
Und zwar mit einem 21er Estate Riesling. Mhm. Also nicht, weil ich euch jetzt dazu bewegen möchte, nur noch den 21er Jahrgang zu trinken, sondern weil ein tieferer Gedanke dahinter steckt. Ich habe nämlich auch einen 2013er Riesling dabei und die beiden
nebeneinander. Damit macht der Sebastian das direkt gemerkt.
Und wir haben ja auch einen Ausgießer, deshalb machen wir das so, dass wir direkt nebendran den 13er eingießen.
Ah,
und
das ist gut.
Zwei Fliegen mit Backschlag geschlagen. Das ist also der 13er.
I like 13 a lot.
Ist 13 ein toller Jahrgang gewesen?
Also das war schon eine brutale Herausforderung dieses Jahr, weil es war eine späte Vegetation. Man musste relativ lang warten, bis die Trauben reif waren. Dann waren die Erträge super niedrig, sehr kleine Erntemenge und ein Jahrgang, der von der Säure her auch relativ knackig unterwegs war. Und so ein bisschen äpfelige Textur. Also die 21er, der diesjährige Jahrgang, aktuelle Jahrgang, hat nicht diese äpfelige Textur. 21 ist eher mit einer reifen Säure, mit einer gelbfrüchtigen, saftigen Säure geprägt. Also deshalb, ich wollte jetzt nicht damit sagen, dass das der gleiche Style ist. Mhm. Was die beiden aber trotzdem verbindet, ist, dass sie die etwas schlankere und kühlere Art des Rieslings reflektieren. Und mir ging es jetzt auch so ein bisschen um das Spiel, einfach mal zu schauen, was macht so ein Wein nach 9 Jahren. Mhm. Also
fangen wir aber mal mit dem Jungen an, oder?
Zumal diese, glaube ich, Untertrennung in warme und kühle Jahrgänge mit den letzten Jahren so ein bisschen hinfällig geworden ist. Und ich glaube, 13 so das letzte kredible kühle Jahr war.
Du hast das sehr schön in irgendeiner Weinbeschreibung geschrieben, dass diese Thematik sich mittlerweile verwebt und dass man letztendlich diese Unterscheidung so gar nicht mehr treffen kann, weil eben viele Elemente heute, die klassisch für ein kühles Jahr sind, auch in einem wärmeren Jahr herausgearbeitet werden können, weil einfach das Wissen auch heute da ist, wie man eben auch stilistisch ein bisschen sich in Anführungszeichen gegen die Klimaveränderung wehrt und die Jahre halt auch so sehr eigene Prägungen haben und du nicht klassisch warm und klassisch kühl mehr hast. Das gibt es eigentlich so auch nicht mehr.
Wie ist das so, wenn der Philipp, der schwärmt ja jetzt so ein bisschen über das, was du so schreibst. Ne? Das ist ja jetzt, geht auch ein bisschen runter wie Öl, oder? Wie ist das so?
Das ist mehr Fett.
Sag mal was dazu, Sebastian.
Ich muss sagen, ich war sehr viel an der Mosel, weil 21 ein ausgesprochener Kabi-Spätlesejahrgang ist, finde ich. Also es ist glockenklarer Laser, der da... Findet man mal ein bisschen hier wieder auch, also Säure ist reif, ist nichts Äpfeliges, Harsches, nichts, was so ein bisschen rau ist an der Zunge, sondern das fließt mit ordentlich Tempo, ohne großen Widerstand am Zungenraum. Schöne Frucht auch hinten raus, also es ist nicht nur dieser, ich sag mal, der saure Lump, ne? Dieser Karge, wo man sagt, ja. Das ist, früher hat man wahrscheinlich gesagt über die Säure, das ist ein kühles Ding, aber das klappt halt nicht mehr, ne? Weil du hast diese Reife dabei, die es dann so saftig macht und du trinkst und denkst so, ja, zieht, aber ich muss nochmal nachlegen. Ne?
Aber er ist jetzt schon ultra trinkreif. Ne?
Guter Wein schmeckt immer. Mhm. Ich kriege den Föhn, wenn jemand sagt, so ja, der braucht noch oder da muss man zu essen oder so. Weißt du, wenn das jetzt nichts ist, das kann ein bisschen vernagelt sein, das kann gerade gefüllt sein oder irgendwas. Ja, aber wenn das nichts ist, ist das nichts. Und wenn das zu viel irgendwas hat, dann wo soll das denn hin?
Okay. Ja, wobei natürlich nicht, dass trotz es so ist, dass du die Momente hast, wo du weißt, ein Wein performt besser als zu einem anderen Zeitpunkt. Ne?
Klaro.
Ich finde aber, dass gerade jetzt beim Riesling und auch beim Chardonnay das so ist, die darfst du ruhig auch mal jung anfassen. Warum nicht? Ja? Das ist einfach eine Eigenart, die diese Rebsorten in entsprechenden Klimabedingungen dann auch bringen, wo man einfach Freude dran hat, wenn sie in dieser Jugendlichkeit kommen. Und du hast natürlich auch das andere Extrem, dass du das auch gereift mit viel Genuss haben kannst. Und was ich halt schön finde, ich muss mir übrigens mal nachschenken, weil ich hatte den oberen Schluck in der Flasche und der war noch warm.
Insofern, das ist blöd.
Wir haben jetzt nach 9 Jahren, normalerweise wird man dem Wein jetzt keine 9 Jahre zutrauen. Ich sag, der kann auch noch länger.
Ist gemacht als Trinkware.
Ja, also wobei ich nicht sagen würde, es ist gemacht als Trinkware, sondern wenn wir unseren Estate Riesling rausbringen im Frühjahr, dann ist es CBA, es ist Sommer und jetzt machen wir die Flaschen auf. Die Erfahrung ist schon so, dass der Wein natürlich eine Lebenskurve, eine Entwicklungskurve hat und man einfach merkt, dass da auch was geht, dass das auch dann noch schöner wird mit der Zeit. Die Frage ist dann aber, wann ist auch wieder vorbei? Ja, und es ist ganz cool, wenn man so eine Flasche ab und zu mal irgendwo zwischendrin entdeckt und dann mal guckt, was kann das noch? Und gut ist halt, wenn es dann hinterher auch noch schmeckt. Und das ist mir aber auch wichtig, weil irgendwo ist das ja auch ein Wertversprechen, was man bei so einer Flasche auch hat. Und ich stelle sich auch die Frage, warum soll es auch nicht so sein? Ja? Weil das sind gute Trauben, das sind gute Lagen, das ist sorgfältig verarbeitet und dann darf das durchaus auch vernünftig reifen.
Roman hat da früher so Zettel in die Kisten gelegt, ne? Oder früher, also hiermit verspreche ich, dass diese Weine 10 Jahre toll sein werden. Ja, wirklich.
Verrückt.
Wirklich, ja.
Okay.
Ich irgendwann neu genommen, meinem Keller aufräumen, habe ich so irgendwo, was das liegt.
War das so mit Blut besiegelt unten? Das ist auch wirklich nicht
Vollmond und alleine. Wenn du jetzt sagst, man hat so ein Werteversprechen, aber ich sehe, wir haben einmal Kork, einmal du hast gewechselt auf den Schrauber in der Zwischenzeit. Wie ist die Wahrnehmung da?
Ja, ich sag mal so, ich hab mich ein bisschen schwer getan mit diesem Schritt zum Drehverschluss. Ich mag den Naturkork in der Art und Weise, wie der Wein reift. Deshalb ist es für mich auch nach wie vor so, Weine, die lange lagern, habe ich definitiv lieber mit dem Naturkork geschlossen, weil einfach die Art des Reifens mir sympathischer ist. Nicht, dass der Drehverschluss deshalb jetzt schlechter wäre in dem Sinne, nur der reift anders. Und dieses Andersreifen heißt auch einen anderen Umgang. Ich habe auch noch einen 2015er dabei gehabt, aber den habe ich jetzt gar nicht mit hier reingebracht. Das war der erste Gang mit Drehverschluss. Und ich finde, das hätte ich erst karaffieren müssen. Und da ich mal wieder so ein schlechtes Zeitmanagement hatte, habe ich gesagt, okay, dann fällt der jetzt raus. Dann können wir nur Naturkork spielen, gereift, weil das schöner ist. Ja? Okay. Und es ist halt, du musst halt, wenn du was gereift mit dem Drehverschluss hast, finde ich, musst du es erst lüften, um annähernd an diese Stilistik heranzukommen, wie das unter dem Naturkork eben es sich entwickeln würde. Jemand, der sagt, ich möchte mir Weine hinlegen, weil ich an die Entwicklung dieser Weine glaube, finde ich immer noch, dass der Naturkork ein toller Verschluss ist. Ich möchte aber den Drehverschluss um Gottes Willen auch nicht missen, weil natürlich die Sorgenfreiheit beim Öffnen der Flasche, dass das dann auch schmeckt und man sich keine Gedanken machen muss, ob der jetzt einen Schlag hat oder ob es vielleicht ein bisschen Gerbstoff neu ist oder sonst irgendwas, das tut schon wahnsinnig gut, davon frei zu sein. Ich für mich würde nur in dem Bereich einsetzen für Weine, die jetzt auch so irgendwo in den ersten paar Jahren noch getrunken wurden. Wie siehst denn du das?
Ja, ich beobachte das. Ich habe so Phasen, so Meinungsphasen, die so, das ist auch nicht ausgeglichen, aber die Reife unter Schrauber ist oft so das Argument dagegen, wo ich sage, ich finde es.
Da nochmal einen kleinen.
Ja, gerne.
Das ist nämlich jetzt.
Wo ich aber sage, das ist eigentlich ein relativ schwaches Argument, weil es letztendlich eher konserviert. Also es reift nicht, aber es konserviert und damit auch die Charakteristiken der Jahrgänge, die man so hat. Wenn man eine Vertikale davon hat, kann man da sehr gut nachvollziehen, was passiert ist. Ne? Und natürlich ist die Reife, also reduktive Reife unterm Schrauber was anderes als mit dem Kork, einfach über die Menge des ausgetauschten Sauerstoffes. Ne? Das eine ist eine habitualisierte Sache, wo wir sagen, das ist eine Reife, die wir kennen und gerade beim Riesling auch halt auch schätzen. Ne? Und das findet über unterm Schrauber nicht so statt. Ne? Und das kann gerade Lebensdauer verlängern, teilweise über Gebühr, wo man denkt, da hätte ich gar nicht mit gerechnet oder da war es gar nicht. Ne? Ja. Das ist dann schön. In der Spitze ist es natürlich dass immer noch, dass die meisten Leute korken, ne? Obwohl es ja per se von der Argumentation her eigentlich widersinnig ist, weil das, wovon ich am wenigsten habe, was am kostbarsten ist, setze ich wieder dem höchsten Risiko aus. Ne? Wenn wir jetzt mal sagen, Kork ist Risikofaktor.
100% der Kork. Genau das ist der Zwiespalt, in dem man wirklich auch steht. Gleichzeitig ist es so, der Verschluss kostet irgendwas so zwischen, sagen wir, um die 10 Cent. Ja. Und ein guter Kork kostet 1 Euro bis 1,50 Euro. Ja. Und insofern setzen wir natürlich ein Produkt ein mit der Hoffnung, dass es trotzdem der bessere Verschluss ist, weil die Vorstellung, wie der Wein reift, das eigentliche Ideal ist. Wobei es ist ein gelerntes Ideal. Das muss ja ganz klar sagen, wenn wir schon immer Drehverschlüsse gehabt hätten, würde man wahrscheinlich nicht so denken.
Ja.
Das ist ja auch, das ist einfach dieses Bild, was man von gereiften Wein hat, ist entstanden, weil Wein immer schon unter Kork verschlossen war. Und das beeinflusst natürlich. Nichtsdestotrotz, ich habe so gut ich kann versucht, mich darauf einzulassen, zu sagen, dieses Gelernte schalte ich aus und versuche mich frei zu machen. Mhm. Ich habe dann gesagt, okay, sobald ich jetzt von einem tollen Winzer einen Drehverschlusswein habe, dann karaffiere ich ihn halt. Und dann versuche ich das eben entsprechend darüber hinzubekommen. Trotzdem sage mir so diese letzten paar Prozentpunkte, die ich dann bei einer perfekten Flasche mit dem Naturkork habe, die erlebe ich unter dem Drehverschluss bei gereiften Wein deutlich seltener.
Wir haben ja jetzt einen hier, der ist gereift und der hat einen Korken. Würdet ihr euch denn zutrauen, mir zu erklären, wie der dann wahrscheinlich gereift wäre mit einem Drehverschluss? Was da jetzt anders wäre?
Also meine Wahrnehmung bislang, wenn man da in die Reife zurückgeht, ist so bis zu 10 Jahre, habe ich eine Erfahrung auch oft mal in Vertikalverkostungen, wo man sagt, du hast eine andere Reife als mit Sauerstoff. Du hast diese Sekundäraromatik, die dann halt oft mit Petrol, ist ein furchtbares Wort, aber irgendwie einen Namen hat das Kind manchmal umschrieben, dass das mit Sauerstoff eher eintritt. Dass du eine andere Alterung hast, wo du auch sagst, dieser Wein ist gereift. Aber die aromatische Ausprägung ist so ein bisschen anders. Und dieses bisschen anders ist einfach das, was du nicht kennst. Wenn Philipp sagt, gelernte Aromatik. Mhm. Das ist gelernt, das kennen wir. Ne? Und das in 10 Jahren wird auch eine Reife haben, aber ohne diese Würze, diese Quitte oder was. Ich will es denn jetzt nicht in Aromen festnageln, ne? Aber es ist... Letztendlich hängt es vom Sauerstoff ab, einfach der reingeht, ne? Und der macht ja was, ne? Längerkettige.
Wir haben über den Sauerstoff jetzt gerade. Wir reden ja über unseren Einstiegswein, ja? Reden ja wirklich über nicht über ein High-End-Produkt gerade, sondern wir reden über unseren Einstiegswein.
Das macht mich ja auch schon wieder fertig, weil irgendwas muss ich ja auch trinken. Wenn ich jetzt auch deinen Einstiegswein jetzt schon weglegen soll, ja? Dann ist ja bei
nein. Deshalb habe ich ja auch den 21er dabei, weil ich sage, ja klar, trink das. So, ist doch wunderbar. Aber ich wollte eigentlich nur die Aussage treffen hier, das sind Weine, die haben ein Leben und die geben auch nicht so schnell auf. Der 13er jetzt unter Naturkork gereift, natürlich zeigt er diese klassischen Elemente eines reifen Rieslings, aber er hat auch eine unheimlich geöffnete Aromatik mit unheimlich vielen Details in der Frucht. Mhm. Und ich behaupte, unter dem Drehverschluss ist das viel schwerer rauszukriegen. Du kannst dann vielleicht, wenn das 2 Stunden in der Karaffe stehen hat, dass du irgendwann sagen, oh, eben komplett und jetzt und boah. Okay. Und vielleicht, aber das ist halt noch mal schwieriger. Mhm. Und jetzt gehen wir mal von der Idee von so einem etwas einfacheren Wein weg und denken uns mal an die Topweine heran. Ich will ja ein großes Momentum erleben, wenn ich so eine Flasche aufmache. Eine große Flasche aufmachen und dann zu sagen, ja, der ist gut, aber irgendwie kickt er mich gerade.
Das fehlen die letzten 3%.
Das ist so blöd, weil das ist eigentlich, der Wunsch ist, du machst eine große Flasche auf und du hast glückliche Gänsehaut. Du machst eine große Flasche auf und denkst so, und jetzt wird's geil.
Angezogene Handbremse.
Und dann ist er nur gut.
Ja, nee, das ist...
Nein. Du brauchst Risiko, du brauchst Eskalation. Also Alkohol trinken, Wein trinken ist Eskalation, Rauchen ist Eskalation, Fußball ist Eskalation.
Ich finde, da stoßen wir mal drauf an. Ich hab schon wieder leer. Jetzt kommen wir doch mal zu dir. Ne?
Sehr vernünftig. Bin ich endlich mal raus hier.
Also du bist eigentlich Sommelier, aber du arbeitest nicht mehr im Restaurant. Warum?
Das letzte Restaurant war ein sehr, sehr schönes, sehr gutes Restaurant. Ich habe es sehr geliebt, dort zu arbeiten. Ich war dort lange, aber es sind jeden Tag 150 Kilometer fahren gewesen. Und ich habe das jetzt auch ein paar Jahre gemacht in meinem Leben. Ne? Und dann fährst du und siehst, es kommt wieder die Frühjahrssaison und die Wildsaison. Und dann, also gewisse Dinge, es entwickeln sich Routinen und das Ganze verbunden mit nicht nur den Stunden in der Gastronomie, die für mich nie ein Problem waren. Die waren da, aber das ist take it or leave it. Ja? Philipp zählt auch keine Stunden, wenn Lese ist, glaube ich. Wem soll das denn sagen? Nein, das ist aber dann die Fahrerei noch und irgendwann das prägt auch dein Leben. Ne? Mhm. Und wo du einfach sagst, wenn ich nur zu Nachtstunden funktioniere oder frei habe an Werktagen, das schränkt dein Leben in irgendeiner Weise ein. Mhm. Und irgendwann war dann einfach ganz pragmatisch der Punkt, wo man sagte, ich muss mir jetzt nochmal ein neues Auto kaufen. Das alte ist rund, fährst halt so ein Auto in 2 Jahren dann runter mit der Strecke. Machst du das noch mal ein paar Jahre? Und dann habe ich wirklich überlegt und dann dachte ich mir so, naja, ich muss nachdenken. Dann bin ich zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, Chef, ich muss nachdenken. Mhm. Alles mit Vorlauf und sind da auch völlig im Guten auseinander. Ohne aber zu wissen, was kommt. Ich muss mich neu erfinden. Klingt so ein bisschen blöd, aber ich brauche was Neues. Und das habe ich dann gemacht. Und der Rest fügte sich. Und das habe ich nicht gemacht, weil ich das blöd finde. Aber irgendwie war so der Zeitpunkt gekommen, wo ich dachte, das muss anders gehen. Mhm. Für mich besser gehen. Mhm. Ne? Ich sage heute noch, wenn der Betrieb in Köln wäre und nur einen Abendservice hätte, wäre ich wahrscheinlich immer noch da.
Ist ja ein Traum.
Ja, also allein dieser Traum von, ist einer für mich der 10 Läden in Deutschland mit der Weinkarte. Also. Na, wo man sagt, also als Sommelier, die haben nachher gesucht, wahnsinnig, wo man sagt, ich kann es nicht verstehen. Ich kann es nicht verstehen, wie ein junges Sommelier sich nicht beide Füße und Arme rausreißt und sagt, ich will in diesen Keller rein, ich will damit, ich möchte die Möglichkeit haben, da zu arbeiten. Und es sind ja nicht nur die Weine, die da liegen, sondern auch das Klientel von Leuten, die da essen gehen, seit ihr Ewigkeiten essen gehen, die Weine sammeln, die Hochzeiten feiern, die große Flaschen von zu Hause mitbringen. Na, das ist ja ein Melting Pot von, sag ich mal, Gastronomie-Wahnsinnigen, die auf dieses Essen stehen, auf dieses Gesamtpaket, dieses gute Leben, was es ja war. Ne?
Dann sag mal, wie das Restaurant heißt.
Das ist Steinheuers Restaurant zur Alten Post in Bad Neuenahr-Ahrweiler.
Okay, das muss man jetzt wenigstens mal sagen.
Ne? Ja, natürlich. Ja. Deshalb habe ich eben das also schon eingebaut, weil ja. Aber ich dachte, du weißt, wovon wir reden.
Ah, nein, ja gut, ich weiß jetzt nicht, was ich hier sagen darf.
Ja, vielleicht
aber
nicht.
Nein, aber gerne waren das.
Da hast du bestimmt so einiges erlebt mit Gästen. Ne?
Ja.
Gutes wie schlechtes.
Na gut, das hat ja jeder, der in dem Bereich arbeitet. Ne? Das ist ja normal. Ne?
Ja, also, aber wir leben hier von den schmutzigen Geschichten.
Ja, das Schöne ist natürlich immer, dass ein Tisch kommt wie drei Winzer, die sagen, dreimal großes Menü, gib mal die Burgunderkarte, wir trinken schon mal eine Flasche 96er Jacquesson, während wir ein bisschen, ne, das ist natürlich Premium, da performt jeder gerne. Du hast dann aber auch den eingeschränkten Tisch mit dem, ich mag dies nicht, ich mag das nicht, ich hätte gern die Allergie, er nimmt eine Ahrweinbegleitung, nimmt nur Weißwein und dann hätten wir gerne eine Süßweinbegleitung, dann haben wir hier alkoholfreies Bier und haben sie dieses und jenes. Ne? Und man sagt so, ach ja. Ist das ein Therapiezentrum oder ist das ein Restaurant? Ne? So, ich habe die Diät, ich brauche die Kost, Doktor, hier Krankenakte aufgeschlagen. Das gibt's halt auch und das gibt's überall. Und das ist ja letztendlich auch bei Lichte betrachtet immer das Gleiche.
Ja. Ja,
du musst die Leute ja dechiffrieren. Wenn du hast 14 Tische und die Leute kommen und sagen, okay, heute Abend, die haben ein klares Bild. Die Küche in dem Laden mit dem Standard, sagen wir 2 Sterne, ob die dich jetzt kennen oder nicht. Wer da jetzt was aufmacht, die reinlässt, guten Tag sagt, erstmal egal. So, die haben eine Erwartungshaltung. So. Und die musst du rausfinden. Und du kannst hoffen, dass die positiv ist. Mhm. Ne? Okay. Weil wenn die Leute sagen, wir gehen jetzt mal aus, wir nehmen heute viel Geld in die Hand und diese Mindset, das gibt es ja. Und die müssen jetzt ja mal was bringen und die sitzen die ganze Zeit. Ne? Und
kannst du mit?
Also du hast auch schon Leute mal gehabt, da saß der Junior, bestellte eine Cola, ich kam mit der Cola und der hat die Stoppuhr und sagt, 3 Minuten sind.
Oh, nee.
Schlecht, ne?
Wow.
Krass. Der Junge kann ja nichts dafür, aber der hat ja Eltern, ne? Und das ist dieser Mindset, den ich meine, ne? Das ist dann natürlich schwierig, weil die musst du auch abholen. Und natürlich.
Also ich meine deswegen den 3 Minuten.
Die Wege, alle.
Ja, das ist so mal so ein Moment, wo ich nochmal anstoße und schon wieder nichts mehr kann.
Mir geht es so, dass wenn ich in ein Restaurant gehe, eigentlich erstmal immer Respekt habe und so. Eigentlich geht es mir tendenziell eher so, dass ich erstmal eine defensive Haltung habe, weil ich erstmal gucke, so umgekehrt ist es ja auch so, du betrittst jemanden seinen Gastraum und bist Gast.
Mhm.
Und ich finde, dass das auch was mit Respekt zu tun hat.
Gut, dich kennt nun aber auch mal jeder. Du kannst ja das in Deutschland kein Restaurant betreten, ohne dass sie nicht wissen, wer kommt.
Das hat aber damit nichts zu tun. Das ist tendenziell sogar manchmal doof, weil du eigentlich nur essen gehen willst und jetzt nett, du erwartest nicht, dass der Chef dich neben dich setzt. Und,
ist vielleicht auch zu viel manchmal.
Sondern ich meine, das kann ein großes Glück sein, wenn das so ist und wenn das matcht. Aber es ist am Ende auch oft genug so, dass du einfach nur sagst, okay, ich habe einfach Lust, essen zu gehen. Und trotzdem ist es, wenn ich in jemanden seinem Gastraum gehe, sage ich, dann bin ich Gast. Und es ist jetzt nicht so, dass ich erwarte, bitte liefern, sondern irgendwie muss man sich dann miteinander irgendwie gucken, wie man klar wird. Ich gebe aber auch zu, dass ich kein geduldiger Mensch bin. Also das ist also nicht so, dass ich...
Stoppuhr?
Aber mega entspannt bin ich nicht.
Ja.
Das muss ich zu. Also nicht, weil ich Erwartungen habe, sondern weil der Faktor Zeit bei mir, ich meine, ihr kennt das ja, Zeitmanagement ist ja so ein bisschen, bei dir vor allem bekannt, mittlerweile tut mir immer noch leid, dass ich heute wieder so spät war. Mein Problem ist, ich nehme immer zu viel vor. Ich habe, glaube ich, einfach immer zu viel auf der Agenda. Und gleichzeitig ist es dann so, wenn ich dann zur Ruhe komme, schaffe ich es manchmal nicht ausreichend, relaxed zu sein, um dann auch zu warten. Hm. Und das ist so ein gewisser Schwachpunkt. Also am ehesten kann man mich damit in der Gastronomie erwischen, dass es zu lange dauert.
Ja, aber das ist auch etwas, jetzt Stoppuhr hin oder her, wenn du halt irgendwo sitzt und du musst schon fast verhaltensauffällig werden, dass du mal was zu trinken kriegst. Das ist dann auch... Gut. Da bin auch ich. Da
natürlich, das soll nicht sein. Leere Gläser sind ein großes
Genau, so, während der Philipp probiert. Ja. Weil der Philipp ist ja the master of
Probier-Desaster.
Blind Tasting, genau.
Keine Ahnung.
Aber du unterrichtest ja auch, unterrichtest Fachpublikum, du bist Verkoster. Mhm. Jetzt unterrichte doch mich mal. Wir machen jetzt mal diese beiden, weil ich weiß, das geht normal nicht umsonst. Wir kriegen das hin irgendwie.
Alles gratis.
Wie gehen wir denn sensorisch da jetzt ran?
Sensorisch? Mhm. Du kannst jetzt natürlich erstmal überlegen, ob du von jung nach alt oder von alt nach jung verkosten willst. Ich mache immer gerne von jung nach alt, weil so ein Pärchen in der Ehe in der Regel irgendwie was miteinander zu tun hat, dass man so eine Referenz hat in der Jugendlichkeit. Mhm. Das Alter, hast du schon gesagt, erkennt man gut an der Farbe. Ne? Der rechte ist weitaus, ist so ein Altgold, ein richtig sattes Altgold. Ne?
Darf ich mal sagen, es ist saugut.
Ja, okay.
Das kriegst du saugut. Und das linke ist noch relativ hell, so ein bisschen grüne Reflexe noch und so. Ne? Also man sagt, das ist dann das Junge. Ne? Mhm. Das ist einfach schon mal von der Farbe. Farbe ist ein bisschen schwierig. Bei den Verkostungen ist immer, wenn du hast so 30 Punkte, 10 Punkte Farbe, 10 Punkte Nase, 10 Punkte Mund. Ich sage, 10 Punkte Farbe, das ist so ein bisschen out of balance. Ne? Weil man sagt natürlich einiges über den Wein, aber für mich das Wichtigste ist, letztendlich Geschmack. Ne?
Ja.
Weil klar, Nase auch wichtig. Mhm. Ja, man muss immer gucken, wie es riecht. Mhm. Jeder guckt immer, ob wir uns riechen können gegeneinander. Ja? Und wenn man sich riechen kann, will man irgendwann auch anfassen. Und anfassen ist halt Mund, ist halt Haptik. Ne?
Erstmal riechen, dann anfassen.
Und dann anfassen, genau. Und so, erst riechen und dann anfassen. Und das ist Haptik. Und das ist dann Haptik, sagt dir am meisten über den Wein. Mhm. Das Gefühl. Ne? Weil da auch direkt was passiert.
Ich habe jetzt das Problem, dass ich schon wieder zu fixe Idee habe.
Reden wir
einfach mal über den Wein.
Trocken?
Der Wein ist trocken, ja, natürlich.
Hat so was Rauchiges?
Ja.
Da ist das.
Kann man sagen, ja.
Das ist ein Wein mit einer sehr saftigen, dichten Textur. Hm. Sicherlich auf einem steinreichen Boden gewachsen, weil am Gaumen ist das unheimlich lang, unheimlich nachhallend. Es hat ganz guten Alkohol, also es ist nicht leichtfüßig, schon ein bisschen kräftiger. Es hat sehr schöne, präzise gelbe Fruchtaromen, die letztendlich verwoben im Hintergrund sind, aber die sind da.
Das ist schon sehr komplex jetzt, was er da sagt. Ne?
Also ja, vor allem alles richtig.
Du bist echt richtig gut, Philipp.
Also ich wär an der Loire und ich sag's Chenin Blanc und ich sag's, es ist Le Mans.
Ja, das ist die fixe Idee, die ich jetzt zum Stefan gemacht habe. Das war die fixe Idee. Okay. Nein, generell ist das gut, ne? Weil immer auch über den Wein hinaus zu denken und zu schauen, wer serviert mir den und warum. Und das hat er gemacht. Denn wir hatten mal, nicht Disput, aber ich sag mal, eine angeregte Diskussion über Riesling gegen Chenin Blanc. Ne? Mhm. Und ich hatte... war die Chenin Blanc-Position und Philipp Riesling.
Klar.
Und das ist natürlich eine sehr gute Diskussion, weil unabhängig von dem größeren Kontext sind die Rebsorten sehr ähnlich, finde ich. Ne? Weil sie viel können, viel darstellen können. Mhm. Und ein Teil dieser Unterhaltung war damals eine Flasche Le Mans von dir aus dem Keller, die du dir hochgeholt hattest. Von der Domaine Huet im Vouvray. Es ist kein Vouvray. Aber ansonsten hast du mich, ne? Wo ich dachte, okay, da knüpfe ich nochmal an. Ich hatte es auch in der Hand, aber dachte ich mir, so einfach mache ich es ihm nicht. Denn das wird er wissen. Dazu ist er zu. Aber es ist blutjung, es ist gerade auf dem Markt. Ich habe es letzte Woche bekommen. Ich habe es selber noch nicht probiert. Deshalb habe ich mich gefreut, es hier mitzubringen. Das ist
Wein.
Ich mache es gerade auf.
Ja, absolut.
Und schon wieder geht er um den Tisch drum rum.
Der Hunk, wie der Kölner sagt. Ja. Das ist.
Jetzt geht die Alufolie ab.
Das ist Batardière. Ja, Le Cocuse 2020. Das ist halt sehr naturig. Das sind 60 Jahre alte Reben. Das steht auf Schiefer.
Mhm. Also mit dem steinreichen Boden hat er recht gehabt.
Ja, genau. Und
toller Wein.
Wirklich toll. Ich war wirklich gespannt drauf. Dachte vorgestern schon. Ziehst du dir den jetzt auf? Die sind immer relativ, ich habe die gar nicht geguckt, aber
13,
gar nicht so wild. Und ich dachte, nee, das nimmst du mit. Das machen wir zusammen.
Das freut uns aber
sehr. Vielen Dank.
Mitgebracht.
Ja. Wirklich, wirklich
toll. Diese Fruchtaromen, über die ihr sprecht, die sind jetzt für mich ein bisschen verborgen. Vielleicht, weil ich noch nicht so gut bin im...
Ja, das, mit diesen Fruchtaromen ist mal, dass man denkt, man hat das jetzt so in der Schale auf dem Küchentisch. Mhm. So noch wie die Schale quitten, die duftet.
Denk mal an so ein bisschen Orangenschale mhm. oder Zitronenschale.
Mhm. So Zeste.
So,
genau. Dann,
mhm. Das war meine... Ja. Also ich wollte jetzt nicht der frisch gepresste Saft, mhm. sondern eher...
Der Extrakt, die Essenz, dieses mhm. Ölige. Genau. Ne? Und genau. wenn du das dann am Gaumen hast und du denkst dir die ganze Süße weg und was an Aromatik bleibt. Und man muss immer sehr viel abspecken.
Mhm. Da kommt auch so ein bisschen so eine Bitterness so vielleicht. So eine bittere.
Ne? Das finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Mhm. Immer wenn Weine so ein bisschen bitter hat. Ne? Weil mhm. bitter ist irgendwie immer so negativ konnotiert. Mhm. Man muss alles auf die Aubergine machen, damit die Bitterstoffe weggehen und so. Und denkst du, lass doch die Aubergine in Ruhe.
Ja. Arme Aubergine.
Ja, ne? Oder dieser Wein passt nicht zum Spargel wegen der Bitterstoffe. Huch.
Das ist so richtig so Knickelregeln
hier. Ja, das ist so. Ich glaube, das wird heute noch gelehrt, glaube ich, manchmal so.
Ja,
ja und es wird auch viel Zeugs noch gelehrt, auch so mit so Geschmackszonen auf der Zunge noch, was völliger Humbug ist. Bitter ist doch anregend. Ich finde, bitter für mich ist immer so Bass. Das ist wirklich, wenn du so manchmal an der Ampel stehst und kommt so ein Auto, du hörst es schon von hinten, wenn so...
Das ist bitter?
Das gibt es ja auch aromatisch. Und ich finde, bitter ist für mich ein Bass. Das ist so ein pulsierendes, tragendes,
unterstützendes Moment.
Eher subtiles also, Ding von unten.
Gerade im Weißwein ist es so, dass es da so gewisse Tendenzen gibt, jegliche Bitterstoffe zu vermeiden, um solche ganz früh konsumfähigen Weine im Markt zu haben. Mhm. Und das, was man so en général als sehr einfache Trinkweine bekommt, da sind alle zart, gerbigen, bitteren, tanninigen Stoffe eigentlich rausgeholt, damit es bloß am Gaumen nicht wehtut.
Mit viel Kellertechnik.
Mit viel Kellertechnik mhm. und auch natürlich gerne ein bisschen kaschiert noch mit ein bisschen einem kleinen Schwänzchen an Restsüße, wie mhm. auch immer. Und eigentlich ist es ja so, dass die Traube natürlich ein Obst ist, was sehr vielfältiger Aromen hat. Wenn du eine Traube isst, mhm. wirst du immer spätestens, sobald du an die Schale kommst, auch diese Bitterstoffe in irgendeiner Form. Die Frage ist natürlich, wie hart gehst du da dran? Lutschst du hinterher auf der Schale rum und mhm. kaust da rum um
die
das
Kerne?
Oder sagst du, es gibt irgendwann den normalen Moment, wo du sagst, jetzt eben ist gut. Mhm. Beim Wein ist es halt so, wenn das jetzt Obstsalat zum Trinken sein soll, dann muss es hinten sehr kurz sein und darf mhm. bloß nicht irgendwie am Gaumen irgendwie mhm. wehtun. Das ist dann halt schon einfacher Konsumwein. Und wenn es um Authentizität geht, dann gehört das dazu. Weil mhm. natürlich letztendlich, das ist eines der tragenden Elemente von einem Wein, weil natürlich so eine Traube, die Inhaltsstoffe, die sie aus dem Boden bekommt, die sie aus ihrem Klima erreicht, auch ein Stück weit geprägt ist, wie viel von diesen Gerbstoffen sie einlagert. Und deshalb ist es ein Element, was ganz wichtig ist für die Weine, im Übrigen auch für die Reife der Weine.
Eine Vielschichtigkeit einfach, die dann so ein Wein hat, ne? Dass man das auch, das gehört einfach dazu.
Ja, letztendlich, weil ich finde, das ist ja ein Eingriff, wenn du sagst, ich will irgendwie, du hast ne, ein geschmackliches Wahrnehmen und du willst eins, sagst, du möchtest nicht, ich isoliere es nicht mehr raus. Das ist so diese Dosenpyramide im Supermarkt, wo du so unten einer rausziehst, so, ne? Das kann nicht halten.
Das ist geil.
Ja, das wackelt alles da.
Ja,
ne?
Okay, wackeln wollen wir nicht.
Nee.
Jetzt probieren wir mal den Greifen dazu, oder habt ihr den schon? Ich glaube, der Philipp,
ich hab gerade probiert. Philipp, wie man sieht,
ist Philipp halt, auch. Philipp ist schon back ist, one, sozusagen.
Alles gut.
Das ist jetzt derselbe Wein?
Nö.
Nee.
Ach überhaupt so. Nicht.
Ich dachte, du hast ein Pärchen mitgebracht.
Ja. Aber was jetzt Part davon? Das ist ja noch nicht besprochen.
Verstehe.
Das ist ja noch die Aufgabe.
Sag mir noch mal, von welchem Jahr war jetzt der junge Wein?
Das ist 2020.
Okay, wow.
Thomas Batardier.
Mhm. Wenn es so lange ruhig ist bei uns und man uns nur so rumgurgeln hört, ne? Das sind für uns sehr schöne Momente. Für unsere Zuhörer eher langweilig, aber für uns eigentlich, eigentlich
wobei ich bei, also als Zuhörer, weil wie gesagt, ich erzähle sehr mal, dass ich beim Laufen das auch ganz gerne mal höre. Am schönsten ist das Geräusch.
Das sagen wir nicht. Das schreiben ganz viele.
Und dann kriegst du Lust, was zu trinken. Du bist am Laufen, hast noch ein paar Kilometer vor dir.
So, schnell nach Hause, schnell nach Hause. Das sagen ganz viele, dass der Eiskühler, den mögen sie total. Dass wenn wir so rumschlurzeln, das mögen sie nicht so. Wahrscheinlich ist das der Neid. Das sagen sie dann auch.
Stürzen wir das einfach ohne zu
schlürfen? Nee, wir schlürfen das.
Also was jetzt unheimlich schwierig ist, jetzt da eine vernünftige Aussage zu treffen, in welchem Jahr wir unterwegs sind.
Das ist 2012, das ist ganz klar.
Aber gut.
Komm, ich kann noch mal einen raushauen.
Ich sag mal so, den Part, dass du die Unwissende bist, den kannst du heute eh nicht mehr spielen. Du hast mittlerweile so eine große Trinkerfahrung, dass man dich ohne Zweifel zu den Profis zählen darf.
Nein, aber es ist zweifelsohne, glaube ich, sind wir
etwas älter.
Das Pär, es ist reifer, es ist natürlich die gleiche Rebsorte. Mhm. Das war schon der Vorsatz.
Und wir sind irgendwo dann bei 2,5 oder so.
Nee, nicht so weit.
Okay.
Ja, vielleicht nicht näher so weit. An 2,12.
Aber das Thema Reife und auch die Farbe hier verrät eigentlich schon so ein bisschen, wo wir uns aufhalten können.
Haha.
Das hat natürlich, also eigentlich irgendwie eine südlichere Anmutung in seiner Grundreife. Das macht es mir jetzt aber auch schwer, weil die Reife letztendlich für die Herkunftsprägung da jetzt schon einen Tacken so zu weit ist, um da jetzt wirklich zu sagen, boah, ich glaube, wir sind jetzt da und da.
Wer liest wirklich sehr reif? Wer liest wirklich unglaublich reif?
Okay, fangen wir mal an. Also Philipp kann da jetzt mal drüber nachdenken. Was
er ist du quasi schon da. Er hat den Weg bis vor die Haustür gelegt. Er muss nur klingeln.
Bevor er es sagt, wie gehe ich jetzt als jemand, der keine Ahnung hat, da dran? Ja. Farbe haben wir gesagt.
Genau, also wir haben Farbe, dann rieche ich.
Und jetzt im Mund.
Und dann rieche ich eine ganze Menge schon, ne? Wo ich sage, ich habe eine Reife, die ist jetzt nicht näher definiert. Das ist, ob es jetzt 5 ist oder so alt, wie es jetzt ist. Es ist 2011.
Ich war näher als du.
Ja, aber es ist mir, also 2,5, 2,11 sind 6 Jahre. Sind
diese, so,
ja, aber sind die Reife der Jahre. In der Frage Sonneneinstrahlung und Co. gibt es da eine Verbindung. Trockene, heiße Sommer.
Ja, aber das ist ja auch so schwierig.
Weil ich gehe mal davon aus, wir sind nicht auf der Südhalbkugel unterwegs.
Genau, das ist richtig.
Und insofern ist das tendenziell die Prägung eines warmen Jahres.
Ist ja das warme Jahr bei uns ein anderes warmes Jahr als jetzt in Frankreich zum Beispiel, oder?
Ja.
Aber
also ganz im Ernst, ich bin ja nur ein dummer Winzer aus Rheinhessen. Aber also meine Verkostungserfahrung, wenn ich jetzt nicht über den mediterranen Raum spreche, sondern über den Raum, wo wir dann auch Weißweinprägung noch haben, also die Loire.
Typizität, frischer, knackiger.
Burgund und so weiter. Das ist immer irgendwie doch mit uns in Verbindung.
Okay.
Natürlich gibt es nicht hundertprozentig ein Match jedes Jahr.
Aber wenn wir ein warmes
Jahr
haben,
aber ich finde zum Beispiel, dass du tatsächlich, da wir sehr stark geprägt sind vom atlantischen Einfluss, oft Westwetter, ja. Also du kannst die Loire und das Burgund öfter mit uns linksrheinischen Gebieten vergleichen, als du zum Beispiel die Wachau mit uns vergleichen kannst, die letztendlich einen ganz anderen klimatischen Einfluss hat. Weil der östlich kontinentales Klima und nicht unter diesem Einfluss der Atlantik Hochs und Tiefs, die da kommen. Und deshalb ist es so, dass du halt tatsächlich irgendwie die Verbindung schaffen kannst.
Okay.
Also ich habe nicht meteorologisch studiert, aber ich
habe mir jetzt
mal so
eingeschenkt, zwei geschenkt, drei geschenkt.
Learning by tasting. Ja.
So, und dann sind wir hier natürlich, um das nochmal aufzugreifen.
Ja.
Es gibt keine Aussage dazu, aber ich glaube, dort ist es schwierig, was komplett ohne Botrytis zu kriegen. Es hat eine Grundreife, es hat Kraft, es hat einen Alkohol und Philipp hat schon gesagt, es hat eine sehr große Reife. Das heißt, es ist wirklich spät und in vielen Dingern gelesen. Und wenn wir da sind, dann sind wir eigentlich schon relativ schnell im Sauvignon. Das ist Schiefer. Wir sind hier bei Nicolas Joly, wir sind 2,11.
Ich habe echt gedacht, es ist Le
Vieux Clos.
Ah ja, cool.
Le Vieux Clos. Das ist nicht
Le Vieux Clos. Habe ich sogar zu Hause, habe ich noch 6 Flaschen zu Hause.
Ja. Die lohnen
sich. Und zwar hatte ich das Glück, dass ich tatsächlich tauschen durfte.
Ja.
Mit dem Weingut selbst.
Ja.
Oh, wow.
Also da muss man jetzt zusagen, Nicolas Joly ist so ein bisschen der neuzeitliche Papst der Biodynamie. Kann man so sagen? Kann man so sagen, oder?
Ist absolut.
Also, er hat ein Buch, das ist, glaube ich, schon Ende der 80er rausgekommen, Der beseelte Wein oder Weinberg, geschrieben, wo er die Grundzüge seiner Sichtweise zum biodynamischen Anbau skizziert hat. Ein Buch, was Ich glaube, wenn es heute aufgelegt werden würde, neu wäre, wahrscheinlich ein Bestseller werden würde, weil so viele da drin sich aufgeregt sehen würden. Und
das er war also zu früh
eigentlich. Er war wahnsinnig früh damit und er hat natürlich auch eine wahnsinnige Souveränität heute in seiner Sichtweise. Er hat eine Tochter, die den Betrieb heute großartig weiterführt. Und
ich glaube, 11 war das erste Mal, wo sie wirklich, glaube ich, so übernommen hat, bis zu einer Zeit. Ich glaube, irgendwann 15, 16 hat er wieder mal das an sich gerissen. Das war aber auch so eine Zeit, wo die Weine etwas zarter wurden, etwas feiner, weil er hat zwar diese Ansätze mit der Biodynamie, aber ich fand oft, habe ich Probleme mit seinen Schlüssen draus, weil es zu putritisch, zu reif gelesen ist.
Es ist dieses Laissez-faire. Ja. Es sind drei großartige Lagen, die, ja, wenn man die Weinberge besichtigt, das ist auch so ein Gänsehaut-Moment. Also, du siehst großes Terroir. Wenn du brauchst, dann läufst du da hin, guckst du das an. Mhm. Aber da ist viel Ideologie da. Mhm. Und für mich ist Weinmachen nichts Ideologisches. Mhm. Das heißt, dann auch an Grundsätzen festhalten, wenn die Realität vielleicht eine andere ist. Mhm. Und so kommt, Sebastian, meiner Meinung nach, die Botrytis und die Wahrnehmung, dass dann auch diese Konzentriertheit, der hohe Alkohol in manchen Jahren da ist, oder aber auch so vielleicht mal das ein oder andere wilde Aroma zustande, weil man sagt, na ja, der Jahrgang ist so und es wird trotzdem einfach alles so genommen, wie es kommt. Ich persönlich finde, dass du dann zwar den Jahrgang reflektierst, weil das Klima das gemacht hat, aber ich die Herkunft des Fleckchens Erdens nicht mehr so wahrnehmen kann, weil eben andere Elemente da drüber liegen.
Wie diese Botrytis
zum Beispiel. Und wo ich halt so, boah, irgendwo gibt es für mich dann doch, ich meine, die Einflussnahme des Menschen bei der Kulturpflanze Wein spielt für mich dann doch eine größere Rolle, wo ich sage, okay, und jetzt wehren wir uns. Jetzt wollen wir gucken, dass wir dem Jahrgang gesunde Trauben abbringen, so schwer es ist. In einem Jahr, was in eine andere Richtung will, trotzdem unsere Vorstellung dessen, wie Herkunft bestmöglich interpretiert ist, was abzuringen. Ohne Jahrgangsprägung zu verlieren. Mir ist Jahrgangsprägung wichtig, aber ich würde sie gern immer von der Grundlage aus, von der gesunden Traube aus betreiben wollen, weil ich glaube, dass ich da mehr raus schmecken kann, als aus einer Traube, die über die Konzentration, also um das nochmal zu erklären, die Botrytis ist natürlich ein Fäulnisprozess. Die Traube konzentriert sich dann, es verdunstet Wasser und es entsteht ein Produkt, was viel mehr geprägt ist von Honigaromen, Konzentrationsaromen, aber kann natürlich auch ein bisschen negative Aromen, weil Fäulnis ja auch mal nicht immer gut riecht. Also das ist jetzt im Übrigen klasse, ne?
Das ist total klar.
Ganz blitzsauber. Puristisch klarer Wein. Aber er hat schon so ein bisschen diese Honig.
Also ich sag's euch jetzt mal ehrlich, weil ich traue mich jetzt einfach.
Bienenwabe, so dieses Wachs mit diesen gewickelten Kerzen aus dem Biolade.
Ich traue mich jetzt einfach, weil du ja gesagt hast, ich habe schon so viel probiert, also traue ich mich jetzt einfach. Das schmeckt mir jetzt nicht. Das hat mir zu viel Bienenwabe und zu viel.
Dann ist die einfachste Lösung wirklich immer nicht trinken. Ja. Nein, das habe ich ganz oft auch im Weinproben. Ne? Natürlich, ne? Das muss man so sagen.
Das ist
und
weil
die Lösung ist so schnell und wie einfach.
Ja.
Keine Enttäuschung, weg damit.
Diese Belehrung in Sachen Wein, das ist groß und das musst du wertschätzen. Ist ja ein Zeug. Nein, es geht natürlich immer um diese Frage der Vorlieben. Und letztendlich.
Hat mir zu viel Bienenwabe oder zu viel, das habt ihr, glaube ich, das habt ihr. Das gefällt mir gut.
Sehr schön.
Ist das jetzt
sehr gut? Das
ist
sehr gut.
Also das ist auch. Also vielen Dank für das großartige Paar.
Vielen Dank fürs Mitbringen. So war das nicht gemeint jetzt, ne?
Überhaupt nicht.
Aber alles ich gut. Haus halt mal raus jetzt.
Immer, du alles immer raushauen.
Gut. Und das hier ist schon.
Das finde ich großes
Kino. Das ist schon mega, ne? Das ist schon wirklich großer Wein. Das ist auch großer Wein, aber das für ist Kenner. Was für Freaks.
Ja.
Das ist was, das ist eine Geschichte, da musst du dich drauf einlassen, da musst du dir auch die Zeit nehmen. Und ganz ehrlich, obwohl das jetzt schon so reif ist, das kannst du auch noch mal ein bisschen mit Luft stehen lassen und weiter beobachten. Mhm. Und das ist jetzt auch kein Wein, wo du sagst, den trinke ich an einem Abend leer. Sondern das ist was, wo du einfach so ein bisschen mitspielst und wo du auch immer wieder mal so ein bisschen, dann schenkst du ja abends ein Glas ein und freust dich, dass du einfach nur, das ist wie ein Lebkuchenessen.
Oder? Genau. Ja, genau. Ja. Absolut. Und es schmeckt hervorragend zu Grünkohl.
Oh. Grünkohl ist nicht so meins.
Okay.
Das ist jetzt rumgelaufen, Mensch. Der alte Mann schmeckt der Wein nicht, aber der Grünkohl
ist es. Herzlich willkommen, ich bin da.
Was haben wir denn noch nicht gesagt über dich? Also wir haben gesagt, du unterrichtest. Jetzt hast du uns schon so ein bisschen gezeigt, wie wir uns so an Wein ranwagen dürfen. Aber du schreibst auch viel, ne?
Ja.
Eigentlich bist du so ein bunter Hund, oder? Der Wein.
Nee, das Schreiben, darüber sollten wir reden, weil ich finde, der Sebastian ist ein richtig guter Schreiber. Ich finde, selbst wenn es Themen gibt, wo er ganz andere Blicke darauf hat als ich, ist es so, dass ich immer, wenn ich einen Artikel von ihm sehe, freue ich mich drauf, ihn zu lesen, weil es hilft mir, einen Blickwinkel irgendwie zu öffnen.
Okay.
Und das ist das, was ich schätze. Selbst wenn du hinterher zu einem anderen Ergebnis kommst, freue ich mich, und das ist guter Journalismus, gehört auch ein Stück weit in die Kategorie, dass es Menschen hilft, auf Dinge zu schauen. Und das machst du irgendwie, weil du halt ein neugieriger Typ bist, glaube ich.
Also, hast du eigentlich noch nicht über uns geschrieben? Ja, voll den geilen Podcast, ey. Yeah. Hallo.
Who knows what happened?
Ja.
Womit stoße ich jetzt an?
Ja, aber es ist die Neugier, naja, ein Stück weit, oder?
Naja, klar. Also entweder interessiert es mich nicht, dann lasse ich es sein. Oder ich habe halt, ne, wo ich sage, kenne ich nicht, weiß ich nicht, muss ich machen. Ne? Mhm. Dann interessiert es mich. Und ich habe ja auch nie dann die Weisheit gefressen, sondern man ist im Austausch. Ne? Wir sind im Austausch. Und Neugier ist wichtig letztendlich. Ne? Und so ein bisschen auch, glaube ich, der große Benefit in dem, was ich tue, seit ich nicht mehr im Restaurant bin, dass das alles stark interessensgesteuert ist. Ne? Also das ist ein Privileg, das weiß ich, und das nehme ich auch so wahr, dass ich nicht Dinge tun muss, um zu leben, sondern Dinge machen kann, die mich interessieren, wie du sagst, über Neugier, in die ich mich reinfummel, aber immer Komplizen habe, die ich fragen kann. Ne?
Und nach meinem Verständnis, du kannst mich gern korrigieren, wenn ich das falsch sehe, aber nach meinem Verständnis ist es so, dass du nicht nach diesem, ich will aber anders sein wie alle anderen, und dieses Extrovertierte, sich für Dinge zu interessieren, um zu sagen, ich hab andere Themen, nicht diesen Mainstream, sondern sowohl in der Küche als auch beim Wein erlebe ich dich immer als jemand, der die klassischen Dinge sehr schätzt und mag, noch immer noch daran interessiert ist und trotzdem die neuen Wege sucht.
Du musst halt am Puls bleiben, ne? Es wird einfach auch alles immer größer. Deshalb meinte ich eben, ich brauche so ein bisschen Komplizen auch. Man braucht so ein paar Agenten, die vorgehen, ne? Weil ich sag mal, die Weinwelt vor 16 Jahren, wenn du gesagt hast, Monkeys damals, die waren noch kleiner als heute, ja? Heute muss ich mir noch Brasilien, Mexiko drauf schaffen und all sowas, ne? Das geht ja nicht, ne? Aber das, was im Wahrnehmungs- und Interessenskorridor liegt, das dreht halt auch immer alles schneller, ne? Selbst wenn du bei traditionellen Themen bist, wie zum Beispiel, wenn man schaut, welche Dynamik der deutsche Spätburgunder in den letzten 4 Jahren, 5 Jahren entwickelt hat und in welcher Schlagzahl Veränderungen dran sind. Ne? Das sind alles so, und davon gibt es ja eine Millionen breit gefächerter. Ne? Das können wir mit Scheurebe anfangen, das können wir Sekt. Ins Markgräfler gehen mit Gutedel und das Thema Land, das Fass Landwein aufmachen. Ne? Das sind alles Themen, die immer auch komplexer werden. Also die Weinwelt fragmentiert, immer diverser. Du brauchst immer mehr Experten in den Einzelbereichen. Der eine Lehrer, der in Geisenheim steht und es heute erklären kann, oder in der Sommelier-Schule, den gibt es nicht. Du brauchst diese Fachbereiche, und dafür braucht man auch ein gutes, sag ich mal, Netzwerk. Und
ja, aber was ich meine ist, du bist keiner, der sagt, diese Richtung, nur das Thema und dieses ganz andere, da möchte ich nichts damit zu tun haben oder so. Nein. Dieses immer auf der Suche nach dem nächsten großen Gig.
Ja, okay.
Und das, was vorher war, ist es plötzlich nicht mehr wichtig oder nicht mehr wert. Das finde ich immer wahnsinnig schade, weil irgendwie, ich verstehe total, bei mir ist es auch so, ich habe heute andere Vorlieben als vor 10 Jahren. Ist ja ganz klar. Der Mensch verändert sich ja. Aber deshalb ist es ja nicht so, dass ich, manchmal hat man auch was, wo man sagt, hey, damals war ich irgendwie aber crazy drauf. Aber vieles gehört einfach trotzdem dann zu einem ein Stück weit. Selbst wenn man das jetzt nicht mehr vielleicht groß im Blick hat oder so, aber es ist trotzdem, es war mal ein Thema, was einem lieb war. Und deshalb gibt man es nicht einfach so.
Wie diese Fotos aus den 80ern, und sagt, guck mal, die bunten Hosen hier.
Oh, ja, da gibt's
aber natürlich, klar. Gerade, ja gut, was du sagst, was mal da war, Bordeaux-Bashing, kann ich überhaupt nicht verstehen. Die Serviette?
Ja.
Bitteschön.
Danke. Ja, läuft
kommt
hier.
Kommt der klar? Nein, nee, ich wollte nur gucken, ob wir klar kommen.
Wenn du Fragen hast, ja, immer gerne.
Ja, ja, also, ich halte mich ein bisschen zurück. Ich merke, es läuft auch ohne mich gerade. Der Weinjournalismus ist ja so ein bisschen, auch manchmal in Verruf, ne?
Ja, aber zu Recht auch, muss ich sagen.
Ja.
Ja, und wir müssen vielleicht kategorisieren, welcher Weinjournalismus. Es gibt ja viele, ne? Es gibt diese Lifestyle-Magazine und dann gibt es Fachmagazine. Mhm. Ne? Es gibt Magazine für Personen, die sich da ein bisschen privat für interessieren. Also es ist skaliert.
Ja.
Aber
alle brauchen
das Weite ist, alle brauchen eine faire Chance. Aber ich bin es ehrlich gesagt so eigentlich leid, weil jetzt kommt der Sommer. Das heißt, ich kann sagen, ich kann die Uhr nachstellen. In 2 Monaten kommen die ersten Anfragen mit was trinken wir denn zu Silvester? Welchen Champagner nehmen wir denn? Wenn sie mutig sind. Aber die meisten sind nicht mutig, sagen, nicht, Champagner ist den Leuten zu teuer. Wir brauchen 10 tolle prickelnde Alternativen zum Jahreswechsel. Mhm. Ne? Und das seit 10 Jahren. Ja? Seit 10 Jahren immer der gleiche Aufriss. Ne? Oder seitdem ich das jetzt hauptberuflich mache und schreibe, sind wir bei 0,1 Liter Champagner pro Deutschen. Ne? Also das ist eine Fixnummer. Das geht nicht hoch und runter. Ne? Mhm. Und das ist ja so überraschend, weil wenn ich sehe, wie viel Champagner ich trinke, wie viele Leute es nicht tun. Ne? Oder wenn man liest, jeder Deutsche trinkt 1,6 Liter Cola im Jahr, wo ich denke so, ich trinke nie Cola. Also irgendjemand muss da jeden Tag 3 Eimer trinken. Ne?
Gibt's aber, glaube ich.
Ich hatte heute schon eine. Ja.
Aber das ist so ermüdend und so langweilig. Und dann kommt immer wieder das, du bist doch Sommelier, was ist denn mit Glühwein? Wo ich sage, aber was fragt ihr mich denn? Das geht doch nicht um Wein, es geht doch um Geselligkeit und um in der Gruppe was zu trinken. Der Wein spielt doch gar keine Rolle, der ist doch nur Trägermasse.
Glühwein.
Ne? Das ist was, wo ich sage, an diesem Ganzen, das langweilt mich wahnsinnig massiv und das lehne ich auch ab. Da
also
überhaupt
was
keine Lust
du sagst,
darauf.
Ist, es sind eigentlich gar nicht die Journalisten, es sind die Verlage, die eigentlich immer denselben Triss wollen.
Da traut sich keiner was. Das geht auf Umlage, es geht auf alles und wenn du spannende Dinge vorschlägst, so, ja, das ist nichts für unsere Leser, das ist zu fremd. Das ist so, und das ist das, wo ich sage, da bin ich dann raus. Ich habe eine Neugier und ich erwarte auch eine Neugier von jemandem, der das anbietet. Ich habe wenige Partner, die teilen und das annehmen und sagen, hey, cool, mach das.
Eigentlich werden die Leser auch total unterschätzt, ne? Also es sind ja so Leute wie ich eigentlich, die sich so ein bisschen für Wein interessieren.
Ja, schon.
Und ich möchte jetzt eigentlich nicht immer nur was über Glühwein lesen.
Es ist natürlich auch sehr einfach, jetzt im Mai was zu bringen über die Freuden der Provence und irgendwie ein Mädchen mit einem Bastkorb, wo Lavendel draus ist. Das sind tolle Bilder, ja. Das ist so die Kontraste und so. Aber ich meine, das ist immer das Gleiche. Das sehen wir seit 10 Jahren, seit 20 Jahren, seit 30 Jahren. Es ist immer dasselbe. Ne? Das ist ermüdend.
Ja, aber ein schöner Provençal Javosé.
Ist nichts gegen zu sagen. Nein.
Aber jetzt heute mit den ganzen Bloggern, die da mitmischen, ne, da geht es ja dann eher um viel Rosé mit viel Eiswürfeln drin.
Ja, die lass du die mal machen, das ist alles gut. Ja. Die sollen ruhig schön trinken. Und der Vorteil ist, wenn Eiswürfel drin sind, verbrauchen sie nicht so viel Wein.
Okay. Ich habe seltsame Sachen gesehen, aber wo ich letztendlich sage... Ich halte es da ganz mit Klaus Kinski, wo ich sage, andere Leute sind nicht mein Problem.
Wundervoll. Jetzt gehen wir mal...
Stell den mal nochmal kalt. Das könnte sein, dass wir dann nachher nochmal probieren.
Das könnte durchaus sein. Jetzt gehen wir nochmal vor. Linkes Glas. Und ich bin jetzt wirklich tatsächlich fast ein bisschen gemein. Weil es gibt eine Fassprobe.
Ui.
Fassprobe?
Eine Fassprobe. Du hast ja so ein Buch geschrieben, das heißt Gemüse und Wein, gell?
Wein und Gemüse, Entschuldigung.
Oh, Entschuldigung. Auf was muss ich achten?
Auf die richtige Reihenfolge von Wein und
Also, sehr gut.
Wir haben lange überlegt.
Der Wein, dann das Gemüse dazu.
Ja, wir haben gesagt, die Grundvoraussetzung war dann doch der Wein.
Ja.
Was schwierig war, es hat vielen Verlagen versauert, weil es gibt entweder Weinbücher und das ist dann halt sowas für verschrobene Leute. Ne? Das ist dann so Fachpublikation.
Hey, ganz ehrlich,
das hört sich für mich an wie für fast für Vegetarier.
Ja, du kannst ja auch eine Wurst dazu braten. Das zwingt, da hindert dich doch keiner. Nein, natürlich war der Ursprungsgedanke, dass gerade junge Menschen immer mehr vegetarisch sich ernähren.
Ja.
Und das finde ich auch wichtig. Und das tue ich auch selber unter der Woche. Es war die Frage mal, du bist im Restaurant, du sitzt da und du hast dein Steinbutt, perfektes Tier, 7,5 Kilo plus bretonisch Wildfang, schöne Beurre Blanc, alles geil. Ja, du bestellst den 96er Genevière von Jobard dazu, hast noch eine Flasche gefunden, ja, Wahnsinnsgeld, so, und dann sind Artischocken auf dem Teller. Große Error Fair, ja.
Okay.
Und das hat so ein bisschen die Artischocke in den schlechten Ruf gebracht, einem das Leben zu versauen.
Aber wenn die jetzt gesalzen gewesen wäre, wie wäre es dann rausgegangen?
Das hat die Artischocke.
Sie hätte gebraten sein müssen und vorher wirklich lange tot konfiert. Aber sie ist einfach nicht der Hauptdarsteller auf dem Tisch. Das heißt, sie ist schon der Querulant auf dem Teller. So, aber wenn du jetzt Vegetarier bist, dann hast du den Fisch und die Soße ja nicht. Das heißt, die Hauptweinbegleitung orientiert sich immer daran, ist es ein Fisch, ist es Fleisch, ist es gekocht, ist es gebraten, wie ist die Soße. Mhm. Gemüse ist Statist. Und im besten Falle jemand, der dir in die Parade fährt, wenn du den entsprechenden Wein dazu trinken willst. Es gab halt noch nichts, was sich damit beschäftigt hat, was zu welchem Gemüse passt. Weil einige Gemüse haben Inhaltsstoffe, die es schon mit einem Wein, wo man aufpassen muss. Okay. Aber wenn man jetzt sich auf den Fisch konzentriert, ist die Konzentration nicht auf der Beilage.
Aber deshalb, wie schade eigentlich.
Das ist schade, ja, weil Gemüse stimmt. Ist toll und ich esse das sehr gerne.
Auch, ja. Und dann merkst du jetzt mal wieder. Ich hätte im ersten Moment genauso wie du reagiert, Wein, Gemüse, warum soll ich das jetzt kaufen? Ja. Aber genau da, dieses Wissen, diese Idee, was geht nicht und worauf achte ich, geile Nummer. Ja? Und das ist halt letztendlich dann wieder so
eine Geschichte.
Wie kriegt man es den Leuten transportiert, worum es da eigentlich gerade geht?
Vielleicht fehlt ein Untertitel.
Es gibt einen Rücktitel auf der Rückseite, okay. Aber es sind 60 Rezepte mit Wein und Gemüsen von A bis Z, mhm. die Gemüse durchdeklinieren. Was ist denn in der Artischocke, was den Wein so schwierig macht? Mhm. Das ist das Cinarin. Und das ist ein Bitterstoff. Und das ist mit Wein per se
schwierig.
Nicht per se schwierig, aber oft mit den Weinen, die du hast. Wenn wir jetzt das Beispiel haben mit dem Steinbutt und der Buttersoße. Mhm. Fett- und Holzfassausbau ist mandatory für dieses Gericht, mhm. ist aber der Tod für die Artischocke. Okay. Die Artischocke freut sich in diesem Falle, das ist eine Sache, da gab es keine Referenzwerte für. Das haben wir im Labor zu Hause gemacht, bis man sagen konnte, die Artischocke freut sich über jugendliche säurehaltige
Wenn
Weine
ich jetzt mein mit Handy guter parat hätte, würde ich das Buch sofort bestellen.
Ja, ich schicke dir eins. Säurebetonte jugendliche Weine mit einer guten Grundphenolik, also mit einer guten Grundbitterkeit.
Super.
So, und wenn du das weißt und das nächste Mal eine Artischocke hast zu Hause und die zupfst und so und das probierst und einen Wein holst, der in dieses Cluster fällt, dann hast du dieses Problem nicht mehr. Das heißt, diese generelle Grundgedanke, die Artischocke ist, das ist etwas, das wird gelehrt in der Sommelier-Ausbildung. Dinge, die schwierig sind mit Wein. Stolpersteine, wo ich sage, das ist ungerecht, weil der Blickwinkel, das was du sagst mit dem Blickwinkel, der Blickwinkel war falsch. Der war immer vom Fisch, von der Soße, vom Fleisch, von dem her. Und man sagt, nein, wir müssen doch von der Artischocke anfangen. Und dann gucken, wie ist die, wenn ich die koche oder wenn ich
aber
die
grille. Aber dann tut mir jetzt einen Gefallen, jetzt haben wir die Artischocke, die ist ja auch so ein bisschen Exot. Ja. Jetzt nennen wir noch zwei, drei andere Gemüse, wo du sagst, die haben auch noch so ein Flash in Sachen Wein.
Ja, was ist zum Beispiel mit der Aubergine?
Das ist in der französischen Hochküche ganz wichtig auch. Ja.
Aber da gibt es oft zu Lamm und so, ne?
Ja, man sagt, aber wir jetzt sagen, wir bleiben mal vegetarisch und bleiben mal bei. Ne? Das ist ein Nachtschattengewächs. Das hat diese Bitterstoffe, das geht, aber Aubergine hat zum Beispiel auch die Eigenschaft, die Aubergine kann Röststoffe entwickeln, wie wenn du ein Stück Fleisch brätst. Ja, Spinat. Nee, Blätter, keine Röststoffe. Vergiss es, ne?
Okay.
Weißt du, Spargel kannst du auch Röststoffe machen zum Beispiel. Aber das sind immer die Sachen, wie kannst du es zubereiten und wie reagiert es? Und die Aubergine ist dann sehr, sehr, sehr dankbar für fruchtbetonte, leichte Rotweine. Das kann bis Sangiovese gehen, je nachdem, was du noch bei hast. Ne? Also wir reden jetzt erstmal immer pur, was ist das für ein Gemüse? Was ist darin? Was ist das definierende okay. Charakteristikum und wie reagiert das mit Wein? Das heißt, man schält erstmal, was fällt alles weg und was bleibt über, damit man dieser Sache per se encore nahe kommt und nicht über den Umweg dieser Beilage denkt, sondern immer erst von dem Produkt
aus. Mir geht im Moment enorm auf den Keks, weil es gerade aktuell ist, diese gezuckerten Spargel. Dieses furchtbar. Glasierte.
Überhaupt wird alles gezuckert.
Es ist alles nur noch süß. Es ist furchtbar. Süß und Brei. Ist,
Weil dann kannst du auch kein Wein-Matching mehr vernünftig besprechen, weil wenn das mit vorher.
Alles konfiert, alles.
Also da kannst du Coca-Cola trinken. Ja. Also das ist halt tatsächlich.
Aber sind wir da nicht auch an einem Punkt, wenn ich das jetzt mal sagen darf, dass wir oft, ganz oft Weinliebhaber haben, die sich für gute Speisen, gutes Essen interessieren, aber auf der anderen Seite gute Köche haben, die toll kochen, aber sich oft gar nicht so sehr dafür interessieren, für Weine. Oder bin ich da jetzt komplett falsch? Aber
es ist spannendes Thema. Also ich glaube, sowohl als auch vielleicht.
Also ich sehe da einen Wandel, weil ich immer mehr junge Köche sehe, die auch Lust auf Wein haben. Also ich muss sagen, dass ich mit meinem alten Arbeitgeber Steinheuer war lange Zeit oder heute noch einer der wenigen Köche, die seit 50 Jahren nur groß trinken, die ein enzyklopädisches Gedächtnis haben.
Wahnsinn.
Und wahnsinnig auf Wein kochen können. Ne?
Gab immer schon solche Ausnahmen.
Das sind Ausnahmen, aber das ist auch heute wirklich Köche, das sehe ich immer mehr, Köche nachkommen, die Bock auf Wein haben und das eine andere Zusammenarbeit ist mit dem Sommeliers, denn gerade dieses Thema Zucker, sobald nur ein bisschen viel Zucker, das zerschlägt jeden Wein. Das ist wirklich furchtbar. Und die Leute, man muss es sagen, Deutschland ist das Land mit dem zweithöchsten Zuckerkonsum nach Mexiko.
Ja, im Moment ist das ja auch so hip, dass man in jedes Essen irgendwo Zucker reingibt oder Sirup oder so.
Aber Mexiko im Moment mein am schnellsten wachsender Exportmarkt.
Mexiko. Ja.
Crazy. Mexico City ist riesengroß. Mhm. Da gibt es einen Haufen guten Restaurants. Es freut mich natürlich, dass man auf die Idee kommt, dass Riesling zur mexikanischen Küche geil sein kann.
Geil. Aber das kann ich mir gut vorstellen.
Und es rennt wie Bulle. Das ist Wahnsinn.
Tut es. Ja, tut es.
Und über die zwei Weine reden wir jetzt.
Ja.
Also, okay. Ich habe jetzt...
Links ist jung, rechts ist auch jung, aber nicht mehr ganz so.
Ja. So. Und links ist blutjung und noch nicht genussfähig. In dem Sinne ist es auch noch eine Fassprobe.
Wie hat er eben gesagt, entweder das Gleiche oder das Gleiche.
Ja, ist in Ordnung. Das ist ja auch gut. Aber es ist trotzdem so, der ist ja auch noch im Fass. Der ist ja noch nicht zu kaufen.
Okay.
Und der ist deshalb auch, darf, muss man auch noch nicht trinken.
Okay.
Und es gibt so ein Thema, bei dem ich immer relativ leise bin, aus Respekt vor den Kollegen, die an der Rheinfront direkt Wein erzeugen und ich einfach auch da total begeistert von bin. Und am Ende ist es trotzdem so, dass ich seit 2014 dann eben halt auch in Nierstein Weinberge habe und das einfach spannend finde. Roter Tonschiefer in Nierstein, Kalksteinboden bei uns in Westhofen. Und das ist einfach unheimlich schön zu sehen. Herkunft ist so maßgeblich für Wein. Und ich habe jetzt heute eben 2016 Nierstein im rechten Glas.
Ey, das ist voll unfair, dass du jetzt 2016 sagst. Das wollte ich sagen.
Ah,
21 und 16.
Genau.
Ja.
Und dann die 21er Fassprobe. Der Wein wird erst Ende Juli abgefüllt und wird im September auf den Markt kommen. Ist blutjung. Für mich war 16 das erste Jahr, wo ich gesagt habe, okay, so ein bisschen habe ich Nierstein verstanden, nach zwei Ernten, 14, 15. 16 war der erste Jahr, wo ich gesagt habe, okay, ich komme langsam an. Mhm. Und es ist halt wirklich so, als Winzer, selbst wenn du sonst nicht das Schlechteste bist, du musst dich erstmal auch mit einem Weinberg und du musst mal ein Gefühl dafür kriegen. Bei 16 ging mir es erstmal so, ich sagte, okay, ja, das schmeckt so ein bisschen nach roter Hang, das hat diese klassische rote Tonschiefernoten, das hat diesen Schmelz, die Frucht, die ich erwarte. Und wenn ich die beiden nebeneinander verkoste, finde ich schon, das sind schon Brüder oder Schwestern oder wie man das sehen möchte, wie auch immer. Das ist schon unheimlich nah zusammen und es liegen halt trotzdem halt eben 6 Jahre dazwischen. Ne?
Ich finde es cool, dass du das 21-16 nebeneinander gemacht hast, weil ich 16 auch erinnere als ein Jahr, was viel Regen hatte, viel Perro, viel, ich weiß nicht, wie es hier in Rheinhessen war. Aber
einfach aus der Keller, das war nicht.
Aber das, was hängen blieb, war einfach total spannend und ich habe viel 16 im Keller, weil ich das einfach irre fand, weil das, was wirklich natürlich reduziert wurde, so viel Ausdruck und Power hatte. Und 21 fand ich war ähnlich. Denn da sind mir auch im Tomatenhaus zu Hause die ganzen Tomaten über Mehltau weggegangen. Alles ist aufgeplatzt und weggefault. Aber ich glaube, was hängt, hing.
Ja, also ich meine,
hatte Reife.
21 war auch wirklich mühsam. Und am Ende, aber beides Jahrgänge, die mit ihrer puristischen, klaren Art irgendwie überzeugen. Das ist einfach so da, das ist entspannt. Das ist schon so ein bisschen unplugged beides, aber es ist glockenklar und das liebe ich. Also das ist,
ich finde, Nierstein hat immer so einen ganz besonderen Duft.
Absolut.
Ist so. Ich kann es nicht beschreiben,
auch unbedingt Nierstein ist nochmal immer sehr, sehr eigen. Und
ich habe 1,2 Hektar dort in Nierstein und ich fahre da auch mit Ehrfurcht hin und habe da einfach Respekt auch vor diesem Berg und so.
Ist auch weit von dir.
Nee, weit ist die Mosel, aber da darf er nicht schiefer.
Er hat recht. Da darf ich ja nicht. Das ist ja, der Sebastian weiß das halt. Ne? Ich bin ja glücklich verheiratet. Ich bin ja auch kein Depp. Insofern, ich genieße Evas Wein und freue mich an dem, was sie macht und akzeptiere, dass ich in dem Fall halt ausnahmsweise mal nicht mitspielen
kann. Aber wenn man doch so ein erfolgreicher Winzer ist, dann ist das doch auch total gut, wenn man eine Frau hat, die auch so tolle Weine
ich
macht
bin
und
da auch,
eigene
ganz,
Weine
ganz
macht.
Ganz im ich bin da echt
das
stolz
ist total
drauf. Ich freue mich
weil
total.
Hat man also, ihr, und jetzt ist sie auch noch Winzerin des Jahres geworden.
Ja,
herzlichen Glückwunsch.
Das ist übrigens sehr geil. Ne? Ich bin jetzt einfach nur der Ehemann, der macht auch Wein. Ganz wichtig.
Du bist jetzt quasi das Damenprogramm. Das
ja, ich bin im Moment das Damenprogramm. Es ist geil. Es war wirklich ein paar Mal jetzt das Damenprogramm. Ja. Geiles Feeling, kannte ich oder nicht, aber. Ja,
schön. Ja.
Where's the bar? Ja.
Das tut der Eva auch mal gut.
Damenprogramm ist gut, ja, genau.
Also, du wirst ja auch von Winzern manchmal beauftragt, was zu schreiben, ne? Oder? So Jahrgangsbeschreibung, solche Sachen.
Ja, hier und da gibt es auch mal das angefangen.
Ist das nicht schwierig, wenn man so auf beiden Seiten irgendwie steht?
In der Regel geht es dann ja darum, so, okay, das ist jetzt hier Nierstein oder Moorstein. Dann machst du einen Text. Mhm. Der versucht, das Wesen, die Lage, die Ausrichtung, die Grundcharakteristik eines Weines einzufangen. Mhm. Na, wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel die Aulerde ist immer jugendlich etwas zugänglicher, etwas fruchtbetonter.
Ich liebe die Aulerde, ich bin ein Fan.
Das ist Aulerde, das Ding, ja, genau. Die Aulerde hat Fans, das Kirchspiel hat Fans, Moorstein hat Fans, das Bodenhäuschen, ne, das ist ein bisschen rotere Erde, hat Fans, also ist von der Charakteristik dann nochmal ein bisschen anders in dem Ensemble. Das, wie, das, sag ich, dass sie vier sind wie die Beatles, das ist John, Paul, Ringo und George. Oder sowas. Ne? Das sind ja Dinge. Und damit komme ich ja doch journalistisch nicht in einen Konflikt mit irgendwas, sondern das ist das, wenn dann jemand, ein Winzer, sagt, du, ich hätte das gern mal irgendwie charakterisiert und deine Worte gefallen mir, darf ich mal in dein Gewand schlüpfen und du machst das für mich, dann kann man das tun. Jahrgänge macht man zusammen, aber ein Stück Arbeit, wenn man jetzt sagt, ich schreibe jetzt, weiß ich nicht, über den neuen deutschen Landwein in Abgrenzung zum Qualitätswein oder sowas. Das ist dann Journalismus, wo ich sage, dann muss man forschen, gucken, sich reingraben, mit Leuten sprechen. Wo sind die Grenzen? Wem kann ich damit auf die Nerven gehen? Wem will ich damit auf die Nerven gehen? Mhm. Na, das sind ja ganz andere Themen, als zu sagen, wenn ich jetzt...
Wo hast du das Schreiben gelernt? Das ist eigentlich die spannendere Frage, weil das ist letztendlich so...
Naja, gar nicht. Ich habe Germanistik studiert, da musste man es immer tun und irgendwie habe ich meinen Blick auf die Dinge, der sich halt irgendwie niederschlägt.
Das wusste ich bis dato nicht, dass er Germanistik studiert. Das hat heute noch keiner gesagt. Ich wusste
nee, auch
nicht,
aber das Gute ist so nachgefragt.
Das erklärt hast, natürlich trotzdem ein Stück weit.
Halte ich fest, ne? Ich habe einen Magister in Klaus Kinski. In Klaus Kinski.
Das passt wieder zu dir.
Kannst du die Schraube machen?
Kinski, der, ja, die nee, Schraube nee, geht jetzt nicht, aber... nein, das ergab sich so. Ja. Ne? Ich habe das nicht forciert. Das ist passiert und das ist passiert wahrscheinlich aus einem Grund. Mhm. Ich weiß, ich war irgendwann im Burgund und da war Vijay Sapre von der Effilée dabei und ich war gerade raus aus den Monkeys und habe gerade mein erstes Stück für die Welt am Sonntag gemacht. Und er sagte, schick doch mal ein Textmuster und das hat ihm gefallen und dann nahm das Fahrt auf und das Fahrt auf und dann haben die es gehört und da und das, dann kam das eine zum anderen.
Mund
also,
zu Mund.
Ja, irgendwie so, keine Ahnung. Ja, ne? Ja. Also irgendwie bot das was es vorher nicht gab oder was die Leute suchten oder sowas, was gar nicht irgendwie groß gelernt war, sondern einfach einer Interessenslage entsprach oder einem Blick auf die Dinge. Ne? Weil ich, als ich auch aus dem Restaurant raus bin, ich wusste ja nicht, was kommt. Aber das, was ich dann schon vorher so mal hier und da gemacht habe, wurde einfach mehr. Dann anfangs war dann auch erstmal noch die Überlegung, machst du jetzt eine Weinbar auf? Wo ich dachte, ja, Weinbar ist eine gute Idee, er hat auch schon einen Koch an der Hand und so. Und das hatte sich dann ein bisschen zerschlagen. Die Weinbar gibt's heute, ich habe nicht mitgemacht.
Okay.
Aber das ist wahrscheinlich auch gut so für alle, denn es ist die beste Weinbar in Köln.
Okay.
Und die ganze Stadt freut sich, dass es die gibt. Und bei mir ist es dann halt da weitergegangen.
Ja,
so.
Ja. Du hast ja als Sommelier quasi einen ganz anderen Einblick jetzt als andere Journalisten, die jetzt über Winzer schreiben. Mhm. Was darf man den Winzern nicht glauben? Wo muss man mal ganz genau hingucken, Sebastian?
Das ist auch wieder so eine halb generische Journalistenfrage, glaube ich. Weil,
ich habe Journalistik studiert, also es tut mir leid, dass das jetzt rauskommt, so ein Kram. Ne?
Weil ich kann jetzt an die Mosel gehen und sagen, sag mal, nutzt du Glyphos, ja? Wo man sagen kann, als Reizthema. Ja? Und damit polarisiere ich direkt. Und dann hat auch keiner Bock zu antworten. Mhm. Ne? Aber wenn ich jetzt wirklich ein Interesse über den Wein habe und versuche, mich einzufinden, in wie Weinbau dort funktioniert und wie das gewachsen ist und alles. Und dann geht es nicht mehr um diese Frage, bist du jetzt, hast du einen weißen Hut oder einen schwarzen Hut auf, sondern die Sache fächert sich ganz anders auf. Und diese Grauzonen bieten einfach 5000 Seiten Text mit bunten Bildern nicht. Das ist die Sache. Das heißt, es gibt einen Weinjournalismus, der diese Sachen differenziert abbildet. Mhm. Im deutschsprachigen Bereich nicht. Noble Rot macht das sehr gut im englischsprachigen Bereich. Aber im Deutschen ist da wenig Medium. Ich sage nicht kein, es gibt bestimmt Medium dafür. Erfilet gehört bestimmt dazu, dass man da immer solche Sänge auch mal ein bisschen ausbreiten kann. Mhm. Na, aber im Großen und Ganzen ist ja so ein Printmedium immer auch eine Abbildung, die letztendlich dann in der Werblichkeit rückkoppelt oder sowas. Mhm. Ne? Aber man will da wirklich mal reingehen. Du musst unglaublich viele Vokabeln erklären, die dem Endverbraucher nicht bewusst sind. Mhm. Oder, ne? Oder was ist Terrassenmosel?
Und, das Grundproblem ist in dem Moment, wo das Storytelling im Vordergrund steht, in den allgemeinen Medien, mhm. wenn es um Wein geht, ist so viel Inhaltliches einfach falsch und nicht zutreffend und werden Rückschlüsse gezogen aus Dingen, die einfach nicht zusammengehören. Eigentlich ist es so, und da geht es jetzt nicht um den deutschen Wein, es geht generell, glaube ich, darum, ich kann es nur für das Thema Wein beurteilen oder für das Thema Landwirtschaft im etwas größeren Sinne, dass natürlich bei einer seriös recherchierten Story eine Wahrheit innen dran steht, ist keine Frage. Aber die Schwierigkeit ist, die Dinge wirklich so zu fassen, wie sie wirklich sind und wiederzugeben, ist, glaube ich, unheimlich schwierig. Weil es halt um Details geht, weil es halt einfach auch um Fachwissen geht.
Ich sehe das ja hier schon immer, ne? Wenn ich dann versuche, irgendwas zu verallgemeinern, so nach dem Motto, so, also damit ihr das jetzt versteht, ihr uns zuhört, kriege ich sofort immer einer, ne? Gedachtelt, ne? So hier, da rechts, ne? Da kommt so vor, ja, ist auch so.
Ja, ne? Das gilt dann vielleicht hier bei den Franken nicht, ne? Dann geht die Verallgemeinheit wieder nicht, genau.
Genau, ja, nee, aber deswegen ist es doch schön, dass wir jetzt mal jemanden da haben, der auch für so wunderbare Magazine schreibt und da müssen wir mal drüber reden.
Ja, es so, ist so. Jetzt, stopp.
Ja.
Warum? Das ist mir eben Geistesblitz. Tragisch, dass er erst jetzt kommt, aber wir hatten noch keinen fränkischen Winzer hier.
Ja.
Ja.
Meine nächste Aufgabe.
Wunderbar. So, jetzt sprechen wir aber erstmal über die beiden Weine, die wir hier im Glas haben. Du hast schon gesagt, was wir im Glas haben, aber du hast noch gar nichts dazu gesagt, was du da so geschmeckt hast.
Ich habe Ich habe mir dreimal den 16er nachgegossen. Ja, also das heißt, das hat mir sehr gut geschmeckt. Was das jetzt im Detail war, kann ich noch mal kurz rausholen. Mhm. Warte.
Aber, vielleicht gehst der Philipp dir noch mal nach, dann kannst du noch mal nachschmecken.
Können wir denn im Podcast Winzer öffentlich einladen und der muss dann kommen?
Ja, versuch doch mal.
Mach doch mal so eine Challenge, wo man sagt, am Ende des Podcasts muss jeder Winzer sagen, wen er das nächste Mal haben will. Vielleicht mit einer Vorlage. Wir hatten noch nicht oder wir hätten gerne, fällt dir jemand
ein? Das haben wir eigentlich sonst immer gemacht. Hast du eigentlich mal einen Vorschlag, wenn du, wo du denken würdest, der muss mal hierher?
Ja, das ist cool. Mach mal einen Vorschlag.
Das ist ja doch geil. Mach mal einen Vorschlag. Ja. Aber es muss schon cool sein.
Wenn ich es konservativ anginge, würde ich sagen, hol den Uli Luckert. Aber wenn man es ein bisschen progressiver angibt, da bin ich jetzt so ein bisschen ängstlich, weil wenn ich sage, hol jetzt den Richard Oestreicher, dann hören das alle und dann wollen das alle trinken und dann wird das noch kniffliger, wieder Flaschen zu kriegen, weil das mehr Leute wollen, weißt du?
Also bevor wir es veröffentlichen, tun wir es mal vorbestellen.
Allokieren. Sichern, vertraglich über die nächsten 10 Jahre.
Also wir reden gerade über Franken.
Ja.
Und das ist ja am Ende dann hoffentlich auch ausgestrahlt und öffentlich.
Ja.
Und insofern gilt, es wird nicht der Uli, aber es ist der Philipp Luckert, weil der hat bei mir ein Herbstpraktikum gemacht. Geiler Typ.
Achso.
Und den Österreicher nehmen wir dazu, da sollen 2 Franken kommen.
Ja, genau. Oder? Das ist sehr gut.
Ja. Da haben wir auch die Allokationsthematik dazu.
Frankenwein. So,
das machen wir mal, oder?
Also ja,
die öffentliche Einladung musst du aussprechen natürlich, ja. Aber...
Kommt.
Es war mir eine Freude, Jungs. Allokation.
Jetzt
ich hatte kurz überlegt, ob ich das Kreuz mitbringe und den Shannon-Aufriss, den ich mache, ob ich das mit Silvana durchziehe, aber ich habe mich dann für Shannon entschieden, weil ich dachte...
Silvana aus Frankreich?
Ich schwöre dir, ich hätte es erkannt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Ich habe gelesen, du bist, pass auf, das muss ich ablesen,
bitte.
Du bist Entwickler und Certified Drill Instructor
eines
Bordeaux Bootcamps. Ja,
das war eine Formatfrage.
Stehst du da in so einer Uniform und machst...
Ja, ich trage gern Uniformen.
Okay.
Ich bin einer der zertifizierten Tutoren für Bordeaux-Ausbildung in Deutschland. Und das war einfach ein Format, was wir mal entwickelt haben.
Okay.
Um der ganzen Sache so ein bisschen Riss zu geben, ne? Weil Bordeaux jetzt, glaube ich, nicht gerade im Zentrum der Aufmerksamkeit der meisten Sommeliers steht.
Ich habe auch direkt still gestanden, als ich das gelesen habe.
Siehst du, genau, deshalb haben wir so ein bisschen...
Ich bin übrigens Bordeaux-Kommandeur.
Was? Was denn das als für crazy Titel?
Ich bin Mitglied in der Kommanderie de Bordeaux au Francfort.
Wie wird man das?
Ja.
Wie wird man das? Auch du, wie wird man das?
Das ist unser Geheimnis. Da hüllen wir uns jetzt in nebulöses Schweigen.
Wir möchten nicht weiterreden darüber.
Wir dürfen nicht weiterreden.
Okay. Also du gibst Weinwissen weiter in Workshops.
Gerne.
Gestern hast du dich dem Thema Südtirol genähert. Da bist du doch auch irgendwie...
Genau, war lange Jahre als Brand Ambassador in Deutschland tätig. Führe den Unterricht in den Schulen weiter. Wir haben ein Problem mit Personal, mit Fachkräften.
Ja.
Und die Leute, die wir haben, da können wir gar nicht denen genug
Infos beibringen,
mitgeben. Ja, wir müssen die Leute, die wir haben, nicht mit, ja, du kannst jetzt nicht diesen Fortbildung machen, weil du musst arbeiten und sowas, sondern wir müssen uns wirklich da organisieren und sagen, die wir haben, müssen wir so aufladen mit Wissen, weil es wird immer weniger und das Wissen wird immer mehr und immer spezifizierter.
Also du meinst, man braucht immer mehr Wissen und es wird immer weniger
Es gibt immer mehr Wissen und es gibt immer weniger Leute, die das letztendlich transportieren müssen.
Okay.
Denn in der Zwischenzeit haben wir auch die Entwicklung, dass nicht nur das Wissen bei der Gastronomie ist, dass da ein Kellner ist, der dich voll labert über den Wein und denkst so, boah, gibt's doch was zu trinken heute? Sondern auch letztendlich der Verbraucher immer besser informiert ist. Ja, der hat Zeitungen informiert, der ist online in Echtzeit. Die Leute lesen mit dem Handy die Weinkarte und gucken, was kostet das auf Wine Searcher. Das wird online verglichen. Dann gibt es den Best Buy, wo man sagt, okay, hier kommt das ist ein Viertel vom Marktpreis gerade, das nehmen wir. Der Gast ist nicht mehr der Gast, der reinkommt und sagt, ich esse mal was, gibt's ein Glas Wein? Sondern das sind alles Pros, die haben ihre Tools an der Hand und da müssen wir nachziehen. Und das wird das Problem ist, es ist eine Verknappung an der Ressource Personal. Und das Einzige, was uns bleibt, ist, dieses Personal so gut auszubilden, wie es nur geht. Wirklich.
Habe ich gute Hoffnung, wenn du das machst. Es sieht mir so aus, als würde das läuft.
Läuft. Ja.
Dann lass uns doch nochmal über deine Verkostertätigkeiten sprechen. Du sitzt ja auch in vielen, vielen Jurys zum Verkosten. Das können wir ja jetzt mal machen mit diesem tollen Rotwein, den du dabei hast.
Gut.
Das passt ja jetzt wunderbar. Ich stelle mir das Leben als Verkoster erstmal, das stellt man sich so blumig vor, dass man einfach einen Spitzenwein nach dem anderen probiert. Ist das denn so? Oder? Also auf deiner Homepage steht sowas, bis Mund kaputt.
Naja, bis Mund kaputt kann passieren. Wenn du am Tag 60, 70 Weine machst und das konzentriert machst, dann das ist anstrengend. Ne?
Ja.
Danach geht man schlafen und geht nicht noch was trinken. Ja, Verkostung mache ich gerne hier und dort in Jurys. Verkostungen sind ist die Frage, wie wichtig ist das immer, ne? Wo man sagt, braucht man das nicht? Das ist die große generelle Diskussion. Letztendlich der Verbraucher sucht Orientierung. Für den ist Wein immer noch ein Mysterium. Und man hört es immer wieder, ich trinke gerne Wein, aber ich habe keine Ahnung. Kein Mensch geht so Brötchen kaufen beim Bäcker. Ich esse sehr gerne Brot, aber ich habe keine Ahnung, wie man es macht.
Aber weißt du, was das ist? Das ist auch die Sprache, die einen einschüchtert. Also das sehe ich ja bei mir. Also dass man einfach sich gar nicht traut, sich da auszudrücken, weil man irgendwie denkt, also beim Wein gibt es halt so viele Aromen. Beim Brötchen weiß ich nicht, ob es so viele Aromen gibt. Ne? Wenn ich eine Birne mal drauf habe, weiß ich, wie eine Birne schmeckt. Aber
weil wir alle schon mal eine Birne gegessen haben. Aber wir haben jetzt, glaube ich, noch nicht alle diesen Wein getrunken.
Ja,
ich glaube, wenn die ganze Welt das getrunken hätte, dann wäre auch die Angst nicht so groß. Und letztendlich...
Und gleichzeitig ist es trotzdem so, wenn ich zum Bäcker gehe, dann eine Auswahl an diversen Dreikorn und Dinkel und wie auch immer, das Know-how darüber zu haben, was ich jetzt bei dem Bäcker da bestellen soll, ist erstmal eine Aufgabe. Dann hast du das Problem, dass dein Gegenüber dir oft gar nicht wirklich, also mir geht es oft so, dass ich beim Bäcker frage und dann das Gefühl habe, der mir das jetzt verkaufen will, hat ja gar keine Ahnung. Aber ich weiß es trotzdem nicht. Also ich kaufe dann was, habe das Gefühl, ich habe keine Auskunft bekommen, warum das jetzt so heißen, was damit ist und geht trotzdem doof heim. Das ist irgendwie so ein bisschen unbefriedigend. Das ist letztendlich dann beim Wein die Aufgabe und deshalb gibt es so Leute wie den Sebastian, Informationen zu geben.
Ja.
Ich wäre durchaus dankbar mal für den einen oder anderen intensiveren Brotartikel zum Beispiel. Mal irgendwo. Also
beim Brot gibt es ja diese Entwicklung, die jetzt gerade über das Lockdown. Ein Kollege hat mal gesagt, der Sauerteig ist das Tamagotchi der Pandemie. Ne? dass die Leute aufgewaffnet haben und angefangen haben zu backen, weil die gesagt haben, wir wollen das jetzt mal verstehen, wie das jetzt ist. Ne? Ein bisschen ist diese Entwicklung auch beim Wein. Ne? Aber die Frage ist immer, muss man ein Pro-Seminar draus machen aus dem Wein, dass er schmeckt oder nicht? Ne? Natürlich überschreiten wir irgendwann eine Grenze, wenn wir sagen, wir gehen aus einem vergorenen Traubensaft, der irgendwo abgefüllt wurde im Supermarkt, hin zu einem Produkt, wo, zu einem Winzer. Das ist, glaube ich, so diese klassische Demarkationslinie, ne, wo man gesagt wird, du bist Sommelier, sag doch mal, was ich kaufen soll. Ne? Wo ich sage, kauf nichts, wo hinten drauf steht, wo es abgefüllt ist. Sondern kauf was, wo ein Name drauf steht. Egal welcher Name, egal. So, dann steht ein Typ hinter. Und dann hast du schon mal mehr Sicherheit, als dir eine Packung Mischbrot, ein Liter Milch oder ein Kilo Hack bieten kann. Das ist ein ganz unmittelbarer Weg. Und Mischbrot, Milch oder Hack sind Lebensmittel und Wein ist Genussmittel. Das ist on top. Ja, das heißt, du bist da schon, hast so eine Art Premium-Versicherung. Ja? So ein bisschen Münchner Rück ist mit dabei.
Geile Aussage.
Ja, geile Aussage, finde ich auch. Ja? Ja? Und dann noch Bio vielleicht.
Und wenn du das dann noch hast mit Bio, wo ich sage, das ist ja, ich begleite jetzt eine Weinmahl in Solingen mit, wo wir gesagt haben, wir machen nur Bio. Ganz einfach. Mhm. Wir nehmen den Leuten das ab. Wenn du sagst, du, ich will mich bio ernähren mehr zu Hause, aber dann bist du dann doch im Rewe und guckst oder die Haferflocken, aber so der Griff zu den Bio-Eiern ist safe, Bio-Milch ist safe oder sowas. Ne? Aber wenn du Wein hast, das kumuliert ja in einem Produkt. Die Flasche so und das steht hinten drauf. Erledigt.
Ja.
Und das ist doch schon mal ganz schön was, oder?
Ja, absolut. Danach kommen wir natürlich in diese Diskussionen, die man bei Spitzenwein führt, die aber viele auch gar nicht mitgehen können und die auch vielleicht auch manchmal übertrieben ist.
Ja, und Spitzenwein, wir reden, und das ist auch das, die Leute kommen mit Spitzenwein, Spitzenwein, Spitzenwein. Spitzenwein ist Weihnachten, Hochzeitstag, Kommunion. Ja, aber Wein ist ja auch viel mehr. Wein ist Montag bis Freitag, ist Stulle, Nudeln mit Tomatensauce, ein Döner, die Kinder haben Geburtstag oder irgendwie sowas. Ne? Mhm. Das ist ja der größere Teil von Wein. Das ist ja wie auch diese Qualität.
Die Kinder haben Geburtstag, ist super, weil da kann man immer die Geburtstagsjahrgänge trinken.
Yay! Wenn die mal abfüllen, ist nichts mehr übrig. Hat der Philipp alles ausgetrunken.
Aber wir reden immer über diese Spitze. Das ist ja auch letztendlich nicht das, worum wir reden ja generell erstmal darum, in Deutschland auch Wein als Getränk zu Tisch zu etablieren, einen kulturellen Wert zu geben und den niederschwellig zu gestalten. Wie du, wenn du sagst, ich habe gar nicht so viel Ahnung oder sowas. Mhm. Wo man sagt, es geht doch auch um Selbstvertrauen, um seinen eigenen Geschmack, um was man gerne mag und da eine gewisse Stabilität zu entwickeln und sich nicht dem auszuliefern, dass irgendjemand sagt, das ist jetzt falsch, was du findest oder nicht, sondern einfach für sich. Und da sind wir einfach, das, wie beim Fußball, 82 Millionen Fußballtrainer. Und so ist das mit dem Essen aus. Es gibt 82 Millionen Gastrokritiker.
Ist natürlich, je mehr man trinkt, je mehr man probiert, nicht trinkt, je mehr man so probiert von gutem Wein, geht mir ja jetzt hier so, weil ich hier sitzen darf und das immer wieder mitverkoste. Je mehr man natürlich damit in Kontakt kommt, umso mehr schult sich natürlich auch der Geschmack. Das ist ein bisschen so. Und beziehungsweise andere Dinge fallen plötzlich raus, die man früher noch mochte. Ne?
Also ja, aber so ist das Leben. So also natürlich kannst du auf etwas draufgeschoben werden, weil du einen Weg gehst, der das extrem fördert. Mhm. Aber selbst wenn du einfach nur normal dein Leben lebst, wirst du immer wieder merken, dass du dich veränderst. Und Veränderung ist gut. Und das Thema Wein ist ja auch jede Menge Veränderung. Mhm. Und am Ende geht es mir so, ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn nicht jeder Wein trinkt. Ich weiß bei mir, ich mache auch Weine, die auch nicht jedem schmecken, weil letztendlich manchmal vielleicht dann auch zu ungewohnt, zu kompliziert, wie auch immer ist, keine Ahnung. Ich freue mich aber über jeden, der daran Spaß hat. Wenn jemand zu mir sagt, ich trinke keinen Alkohol, sage ich, alles fein, Respekt für diese Entscheidung, für diese persönliche Entscheidung. Und auch wenn jemand sagt, ich trinke nur Bier, dann fällt mir das schwerer, weil ich finde, ich trinke keinen Alkohol, cooler als die Aussage, ich trinke nur Bier. Mhm. Aber das ist meine persönliche Wahrnehmung. Dennoch Respekt auch dafür, ist alles okay. Und das ist immer eine Entscheidung, gehst du in ein Thema, möchtest du das spielen oder möchtest du es nicht spielen? Und Wein als Genussmittel und auch das irgendwie in moderatem Konsum ist ein großartiges Thema. Irgendwie ist es auch
verdichtetes Wissen. Höchst konzentriert.
Also ich habe halt manchmal den Eindruck tatsächlich, dass ich im Moment ganz, ganz viele in dieser Weinbranche tummeln. Damit meine ich jetzt nicht die Winzer, sondern so überhaupt.
Nein, das Lustige ist, dass von außen immer mehr Leute
kommen. Ja, das meine ich. Ja, ja. Von außen und unglaublich viele da reinströmen, die alle mitmachen wollen und irgendwie das überhöhen.
Das ist aber das ist Kommerz.
Ja,
das natürlich. Ist Kommerz. Und das ist tatsächlich unsere beide Welt nicht. Wir haben damit nicht so viel zu tun, weil wir nicht den Ansatz geben für dieses Add-on.
Und dennoch gibt es natürlich andere Spitzenwinzer, die auch mit so
Promis, B-Promis Weine machen, das gibt es alles. Ne?
So, das ist absolut in Mode. Wahnsinn. Ist in Mode. Ist ja. Wahnsinn, wer heute alles Wein macht und wer da seinen eigenen Wein hat und wie auch immer. Ich sage als Winzer, cool, dass Wein Lifestyle ist. Super, ja. Wir genießen die Situation, dass Wahrnehmung ist. Mhm. Toll. Und es ist auch insgesamt gut, wenn der Wein erfolgreich ist.
Ja.
Jeder für sich selbst muss überlegen, was seine Wahrheit ist. Und im Wein liegt die Wahrheit, kann genau in diesem Satz wunderschön balanciert in alle Richtungen ausgedehnt werden.
Ich finde es ja wirklich schön, dass wirklich, was wir schon mehrfach hatten heute, dass diese Weinwelt sich immer weiter auffächert, immer breiter wird, immer mehr diversifiziert. Und ich erinnere mich zum Beispiel an Diskussionen, die es mal gab, wie viel darf ein Gutswein bei der VDP kosten oder sowas. Ne? Da war, glaube ich, 8 Euro so eine Benchmark oder irgendwann waren es 10er. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal so einen Blick werfe auf die Naturweinwelt, was ja lustigerweise ist, du machst ja Bio-Dünnweinbau, aber da gibt's ja immer noch so eine Trennwand zu den Naturis oder sowas. Aber das ist so eine junge Szene, die auch gerne mein Buch kauft, die gerne Gemüse isst und Wein dazu trinkt.
Artischocke.
Ich kaufe das Buch jetzt auch.
Artischocke.
Nein, aber das sind Leute, die haben Bock auf dieses Thema und denen ist die Kohle scheißegal. Die stehen im Laden, die legen ohne mit der Wimper zu zucken einen Zehner für eine Flasche hin. Und das ist eine Entwicklung, wo ich sage, Jetzt ist übergreifend, ob das Natur ist oder Bio oder irgendwas, sondern was du sagst, das ist die Wahrnehmung Wein, die gerade da einen unglaublichen Uplift erfährt. Mhm. Ja, das geht so weg von den 70-Jährigen mit dem blauen Zweireiher mit Goldknöpfen hin zu jugendlichen Leuten, meinetwegen mit Gesichtstattoos oder irgendwas, wo die sagen, hey, why is this shit? Mhm. Und dass man auch begreift, du gibst in einem Club 12 Euro für einen Gin Tonic aus, den ziehst du dir ohne Verstand in 5 Minuten weg. Aber wenn wir zu dritt hier sitzen und jeder hat eine Flasche für 12 Euro, und dann haben wir vielfach höheren Spaß. Und selbst wenn ich mich in einem 12-Euro-Bereich mit Wein aufhalte, als totaler Rookie, der sagt, ich finde Wein irgendwie cool, ich habe Bock drauf. Und ich sage, 12 Euro, kann ich die nächsten 10 Jahre lang jeden Tag was Neues, Geiles trinken.
Ist so.
Und braucht nicht mal die Grenzen Deutschlands zu verlassen oder sowas. Ist so. Und das ist gerade, das passiert gerade. Und das finde ich spannend. Die ist gekoppelt mit dem, okay, bring it on. Diese Offenheit, ne? Liefern.
Okay.
Liefern, machen wir.
Und so, das ist. Und jetzt müssen wir über den Rotwein.
Ja, jetzt müssen wir über den Rotwein, weil der Philipp hat schon fast leer. Guck mal.
Wie den ganzen Tag schon.
Ah. Ein Säufer vor dem Herrn, sage ich ja nur. Erstmal ein Stück Pizza. Ein kühler Motor. Ich sag mal, nördlich gewachsen in dem Sinne, dass er nicht aus Deutschland kommt, aber in den nördlichen europäischen Anbaugebieten gewachsen ist. In der Zuordnung wird es spannend, weil natürlich der Faktor Reife mit reinkommt. Und der Faktor Reife macht das ganz leicht. Es ist gemein, der Main ist gemein, um jetzt wirklich sich festlegen zu müssen, weil man natürlich sehr unterschiedliche Themen miteinander bringt. Ich bin jetzt trotzdem mal so frei und sage drei verschiedene Anbaugebiete, die stilistisch total unterschiedlich sind, aber um einfach mal zu erklären, wie meine Gefühlslage bei dem ist. Okay. Für mich ist das vom Cabernet Franc der Loire über das nördliche Rhonetal bis hin ins Piemont durchaus eine Linie, die ich bei diesem Wein in seiner Art und Weise ziehen würde.
Könnte jetzt kein Pinot aus Baden sein. Das könnte nicht sein.
Nee.
Okay.
Das ist gut. Der dramatische Ausschluss einer Sache ist ja oft mehr wert als das vage Möglichsein.
Ja.
Warum schließt du das so kategorisch aus? Nur, dass ich es lerne. Hat ich das jetzt so?
Für mich ist die Aromenwelt
nicht
Pinot.
Okay.
Aber
es ist sehr elegant. Ich finde trotzdem sehr, sehr elegant.
Ein sehr feiner Wein. Ein sehr feiner Wein, der auch immer noch mit jugendlichen Ansätzen zwischen rein glänzt. Das ist so, der ist so ein bisschen in between off. Ja? Der hat schon Reife und hat dann
so ein bisschen Mick Jagger.
Das ist ein
Hello, Mick Jagger.
Verdammter Kerl, das ist schon geil. Also vor allem ist jetzt tatsächlich, nachdem die Flasche länger offen ist, ist es sogar deutlich fruchtiger geworden.
Ich möchte dazu sagen, dass der Sebastian die Flasche auch gekühlt hat. Die war im Kühlschrank. Also man darf so einen Wein durchaus, auch einen Rotwein.
Bei dem Wetter muss man jeden Wein
schön kühlen.
Man muss alles kühlen.
Okay.
Mit der Öffnung, die er hat, würde ich Piemont würde ich rauslassen mittlerweile, weil mir es zu fruchtig, fleischig wird. Wenn ich mich jetzt festlegen müsste, wäre ich beim Cabernet Franc.
Das ist komplett falsch, aber irgendwo auch schon richtig. Nein.
Wie schön du das immer abmoderierst, sehr schön.
Und ich hatte auch wirklich anfangs drüber nachgedacht, Cabernet Franc mitzubringen. Und dann habe ich aber gedacht, nee, ich mach was, das ist noch ein Level kniffliger.
Siehst du es auch? Und
ich habe auch ganz oft eine Cabernet-Assoziation bei dieser Rebsorte, die aber nicht Cabernet ist.
Das heißt, wir sind im Beaujolais oder?
Nee, gehen wir weiter nach Osten.
Nach Osten?
Doch wieder in Italien.
Nee, nur nach Burgenland.
Burgenland.
Ich hab Blaufränkisch. Ja, das passt natürlich auch.
Das hat halt so ein bisschen diese Finesse von Pinot, aber auch immer dieses Würzige von Cabernet. Die
Finesse von Pinot.
So, und da muss ich sagen, das war tatsächlich so ein bisschen die Ignoranz dessen, den deutschsprachigen Raum auszulassen, auch wenn meine Freunde aus Österreich nicht gerne hören, deutschsprachiger Raum. Natürlich ist das großer Stoff.
Englischsprachiger Raum.
Aber das ist natürlich schon großes Pinot. Und
ist geil, also der Wein ist toll.
Ja,
also ich bin schockverliebt in den Wein.
Der Uwe Schäfer, lieber Uwe.
2,8
Cabernet. 2,8 ist das saugut.
Ist echt gut.
Und ich glaube, der Uwe ist durchaus d'accord mit dem, was ich gesagt habe, oder? Er kann damit leben, oder?
Absolut. Wir waren jüngst noch auf dem Stones-Konzert. Also ich glaube, gerade diese Mick Jagger-Part.
Mick Jagger fand er geil.
Unterschreibt er.
Extrem geiler Typ. Das ist pures Handwerk. Das ist Traubenfrucht par excellence.
Also das ist jetzt so ein Wein, da könnte ich mich reinlegen. Den finde ich mega.
Ex-Sommelier übrigens.
Ja, du musst jetzt überlegen, das ist 2,8.
Wow.
Und das steht da.
Wie eine Eins. Ganz elegant.
Marschiert.
So, während ihr noch ein bisschen im Wein weiter nachträumt, Schnellfragerunde. Sebastian, welchem Wein verführt man am besten eine Frau?
Halleluja.
Oh Gottchen, das lernt man im Journalistenstudium, ne?
Das ist lange her, das ist auch nicht der Jüngste.
Obwohl meine Freundin mich irgendwann, als wir jung zusammen waren, fragte, was wäre denn das, was du, wenn du noch einen Wein dürftest oder sowas, wo dann ich sagte, nee, Champagner.
Okay. Ja.
So, aber sollst du mit verführen? Oh Gott,
naja, verführen sind wir auch drüber, ne? Also, Philipp, deine Frau ist gerade zur Winzerin des Jahres gekürt worden. Wie habt ihr das gefeiert?
Ja, mit Champagner.
Das ist eine Aussage, Jungs.
Ja, ey. Und das Schöne ist, dass ich immer, wenn ich Bock auf eine Flasche Champagner habe, sage, Eva, trink mal eine Flasche Champagner. Und so, wie, warum? Ja, Winter des Jahres. Der Grund wird mir nie mehr abgehen.
Wenn du Superkräfte haben könntest, welche wären das?
Wasser zu Wein?
Ja, guck mal da.
Ja.
Guck mal da.
Ja, das hat man noch nicht gehabt. Das hat man noch nicht. Das ist echt geil. Gut, genau. Ja. Ja. Du bist Mitglied in der Deutschen Weinhelfen. Jetzt großer Weltmeistertitel steht an.
Die Euro.
Okay. Habt ihr auch schon mal im Vatikan gespielt?
Ja, haben wir. Ja? Sehr, sehr cool. Also der Sportplatz ist nicht spektakulär, wobei wunderschön. Du hast den Petersdom als Kulisse. Grandios einfach dieser Blick darunter. Und das war natürlich lustig, weil wir haben gegen lauter Priester aus dem Vatikan Fußball gespielt. Und da waren ein Haufen junge Kerle dabei, muss ich sagen. Und die waren auch gut. Das Spiel ging am Ende 1-1 aus.
Okay.
Ein unberechtigter Elfmeter, meiner Meinung nach, aber das kam
natürlich
von oben wahrscheinlich.
Von ganz oben.
Da konntest du nichts machen.
Was sind die drei Sachen, ohne die ein Sommelier nie sein kann?
Kellnermesser, Champagner.
Sind wir wieder bei dem Thema?
Ja, Gott. Und ja, für mich ein Laptop, ne?
Ja, musst du das ja alles aufschreiben.
Ich bin in dem Alter, wo ich sage, ich muss das besser mal kurz notieren, bevor ich morgen nicht mehr genau weiß.
Gerade mal steigen.
Ich komme, genau, ich nähere mich diesem Stadium. Ja.
Mit wem würdest du gerne mal ein Glas Wein trinken, tot oder lebendig?
Ich würde gerne mit Karl Marx ein Glas Wein trinken und über den Grünhäuser Berg sprechen.
Okay.
Karl Marx hatte ja ein paar Zeilen im Grünhäuser Berg.
Tatsächlich, das wusste
ich. An der Ruhe, ja, genau.
Okay.
Und inwieweit das so seine Philosophie beeinflusst hat von den Leuten, die schaffen und abgeben und ne, inwieweit das zum Gesamtkonstrukt. Ich würde, glaube ich, gern mit Karl Marx da ein Glas Ruhrwein trinken. Und vor allem würde ich gerne wissen, wie der Ruhrwein zu Karl Marx Zeiten geschmeckt hat.
Haben wir jetzt zu diesem Rotwein schon ausgiebig was gesagt?
Ja, ich glaube, wir haben den Uwe Schäfer betont, der ein ganz wichtiger Typ ist, aber sein Kellermeister, den Joschi. Darf man nicht vergessen, der ist auch cool.
Mhm. Macht auch eine sehr gute Wurst nebenbei, müssen wir
nicht sagen.
Es sind große Terroirs. Und es ist das Spannende ist.
Es hat geile Lagen
auch. Ja, das Spannende ist, wenn du jetzt mal ganz en general ins Burgenland fährst, fällt es dir gar nicht so leicht, das zu erkennen, was da teilweise für Potenzial vorherrscht. Und es gibt halt so diese Ikonen, die dort dann diese Hotspots gefunden haben. Das Burgenland hat so ein bisschen was rein hessisches. Im Großen und Ganzen ist es irgendwie eigentlich nicht so aufregend. Aber en Detail kann es einfach Weltklasse sein. Und das ist jetzt
nicht für so einen Berg.
Und das ist
genau, es ist nicht dieses Dramatische wie in den Dolomiten in Südtirol, ja, wo du dann diese Kuppe hast, sondern das sind eher so bescheidene Hänge, ähnlich wie in Burgund, wo man denkt, so, ist ein bisschen hügelig, aber das, was dort wirklich passiert letztendlich und im Wein kondensiert, ist spektakulär. Und Uwe war einer der ersten, muss man sagen, der es am Eisenberg gesehen hat, müssen die Zeit berücksichtigen. Da war gerade Niedergang Ostblock, der stand mit dem Rücken zur Wand. Das war nicht relevant, was dort an Weinproduktion passierte. Der gesagt hat, wir haben hier große Terroirs, wir können hier große Weine machen. Da hat der Rest an Österreich noch sich ein Cabernet Merlot mit viel Neuholz versucht, hat er gesagt, Blaufränkisch, dieses Terroir, das ist hier unser Mittel zum Ausdruck. Und wo heute natürlich alle sich verneigen und sagen, zu Recht.
Chapeau.
Das ist jetzt so eine Flasche. Das wäre so eine Sekundärmarktflasche. Das ist mittlerweile, wirklich? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass die Schieberweine mittlerweile aus solchen Jahrgängen, die kriegst du nicht mehr.
Oh, vielen Dank fürs Mitbringen.
Freude.
Merci vielmals. Philipp, vielen Dank auch dir fürs Dabeisein, wie immer, fürs Unterstützen. Vielen Dank fürs Rüberkommen aus Köln. Ne? Den weiten Weg gemacht.
Das mochte ich übrigens, wenn er so ein bisschen in das Slang gefallen ist. Das hat mir immer gut gefallen. Er hat es nur manchmal gemacht, aber es ist trotzdem schön.
Ist schön, ja.
Wir trinken den Batardier aus, dann kriegst du voll Mochte.